Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Morgen, da sind wir mal wieder am Sonntag.
Sonntags, genau. Ich wollte eben noch sagen guten Morgen, aber wir haben ja erst 11, also von daher passt.
Ja, ja, wir mussten noch schnell unsere Weißwürstle verticken.
Hast du Weißwürste gefuttert? Also ich nicht.
Nee, ich auch nicht, aber das ist doch so ein Running das Gag. Meine Güte. Lass
uns ja, die doch müssen weg bis um 11. Ja, ja,
die Running Gags müssen weg bis um 11, oder was? die werden sonst schlecht, ja. Ne? Die Running Gags, ja, ja. Ja. Aber die kommen ja immer wieder, von daher wird das wohl eine Dauerhaltbarkeitssendung werden. Dauerhaltbarkeitssendung? Nein, eine Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung, ja. Wir hatten gerade noch drüber gesprochen, dass wir ja eigentlich alles mit Dauerwerbesendung bezeichnen müssen.
Ja, es ist, naja.
Ja, letztendlich bleibt es ja nicht aus, dass man über Apple spricht, dass man über...
Dass man Marken nennt. Ja, egal, es ist ja nicht nur Apple, richtig, sind ja andere genau. Auch.
Samsung, you name it, ne? Wie sie alle heißen.
Wobei, selbst wenn du auf Nummer sicher gehen willst, irgendwo machst du wahrscheinlich doch was falsch. Von daher...
Wir handeln nach bestem Wissen und Gehwissen, oder wie heißt es so schön?
Im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Die sind manchmal etwas besser und manchmal etwas kleiner gesteckt, die Möglichkeiten, ja, ja. Es kommt immer auf das Themengebiet an. Ja. Im Moment fühle ich mich auch wie der absolute Windows-Profi, nachdem ich mich tagelang mit Windows beschäftigen musste. Und da ist mir erstmal wieder bewusst geworden, wie gut es uns doch in der macOS-Welt geht. Da weiß man erstmal zu schätzen, was man hat.
Was man hat, ja.
So ist es. Ja, vielleicht auch nur ein verklärter Blick auf die Windows-Welt, weil man vieles nicht so mitschneidet oder nicht gewohnt ist, ne? Aber meine Güte.
Es ist nicht alles schlecht, was Microsoft da zusammenknüppelt. Das Problem ist halt auch den Riesenschwanz, den die hinter sich herziehen. Die müssen da auch mal, und die Chance haben sie damals mit Surface verpasst, also mit den allerersten Service-Geräten und ARM. Da hätten sie eigentlich die Möglichkeit gehabt, den Schwanz komplett radikal abzuschneiden.
Ja.
Und da von Grund auf Windows neu zu machen, und zwar auch direkt, wie gesagt, 100% auf ARM-Architektur. Die Chance hätten sie gehabt damals, haben es leider verschlafen, beziehungsweise der Markt hat sie quasi dazu gezwungen, weiterzumachen, wie vorher auch schon. Und das rächt sich natürlich jetzt mittlerweile alles. Und auch jetzt wieder, wir reden da ja schon sehr lange drüber, ja, seitdem, oder spätestens seitdem wir ja die neuen ARM-Chips ja haben, reden wir ja drüber mit Microsoft und auch ihrem Commitment in Bezug auf Windows und ARM. Und ja, was hat sich getan? Ja, nicht viel. Das ist fast so traurig, ja, wie das Commitment zu Spielen, ja, oder zum Gaming von Apple, ja.
Ja.
Das ist echt schade, ja. Sie haben, oder mit der Größe und mit der installierten Basis, die sie haben und mit diesem Quasi-Standard, den Microsoft ja einfach hat,
ja.
Was Betriebssysteme betrifft.
Ja.
Und mit was sie halt über welchen Zeitraum hinaus kompatibel sein müssen, beziehungsweise Support bieten müssen, das macht ihnen das Leben nicht einfacher. Ja. Die Frage ist halt, beziehungsweise die Problematik, die sich, denke ich mal, Microsoft wirklich stellt, ist, selbst wenn sie heute hingehen würden und würden sagen, hier, Windows, sagen wir einfach mal 12, ja, sie würden es wahrscheinlich komplett anders nennen, was halt von null entwickelt wurde, komplett neu entwickelt wurde für ARM, haben wir hier, ja, die Frage ist halt, wie würde es der Markt annehmen, wenn er mit seinem Windows nicht die Kompatibilität hat zu allem, was bisher auf dem Markt ist.
Mhm.
Also an Software.
Mhm.
Selbst wenn du sagst, du hast Adobe mit an Bord, ja, und wie gesagt, und du hast dann das Problem, wie damals bei den Service-Dingern, dass halt eigentlich nur ARM-Software vernünftig drauf läuft. Also selbst wenn du Adobe zum Beispiel mit hast, plus dann halt die MS Office-Anwendungen dann, die da nativ drauf laufen, ich weiß nicht, ob die Mehrheit da draußen die Hardware kaufen würde.
Das ist das Problem, ja. Das ist es, ja.
Naja. Wie gesagt, der Ansatz, den sie jetzt haben, ist gut, aber leider nicht bis in die letzte Konsequenz halt, oder wird es angegangen. Und das ist halt einfach schade, ja, weil Aber was soll's, ja. Wie gesagt, wir haben es ja bei Apple genauso. Da stehen wir vor anderen Herausforderungen. Von daher, es ist halt, denke ich mal, dem Erfolg dann einfach auch geschuldet, dass man dieses Problem jetzt hat, ja. Manche würden sagen Luxusproblem, aber.
Ja. Naja, gut, das nur dazu. Vielleicht tat mir das auch mal wieder ganz gut zu sehen, wie ich es gerade gesagt habe, wie gut wir es doch mit macOS haben. Weil in der letzten Zeit bin ich da Apple gegenüber doch etwas kritischer aufgestellt als sonst. Aber das war eine ganz gute Erfahrung, die ich da gemacht habe am Wochenende. Oder
Also wie gesagt, auch die Erfahrung, die ich die letzten Monate gesammelt habe mit Linux, haben wir da auch das ein oder andere Auge geöffnet. Einmal halt, habe ich ja auch schon angesprochen im Podcast, positiv, dass ich überrascht bin, wie gut Linux jetzt aktuell auch wirklich geworden ist, weil von der Möglichkeit der Anwendung einfach auch im täglichen Einsatz mit Linux, aber auch ja, was dann doch noch fehlt. Also wie gesagt, immer dann aus meiner oder aus unserer Perspektive aus gesehen, als langjähriger exklusiver Mac-User, was einem dann doch noch so fehlt. Aber wie gesagt, ich bin da durchaus positiv überrascht, ja, was Linux betrifft. Also hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Und da habe ich mich ja eigentlich auch erst im Prinzip angefangen mit zu beschäftigen mit dem Steam Deck. Ja. Was geht da dann mit Linux etc. beziehungsweise mit dem Desktop-Mode von Steam Deck dann, ja. Und wie bei allem, wenn du einmal irgendwo, nicht unbedingt Blut geleckt, aber wenn du da mal ein bisschen Interesse entwickelt hast und dich dann näher damit beschäftigst. Wobei von Interesse bei Windows. Ich glaube, von deiner Seite aus kann man da nicht unbedingt von Interesse jetzt reden, sich damit beschäftigen zu wollen. eher nee, müssen dann.
Es war zwangsläufig, dass ich gemacht habe letztendlich. Es gab schon schlimmere EDV-Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber sie ist in den Top 10, sagen wir es mal so.
Und bei mir Windows ja eigentlich auch nur aus dem Gaming-Bereich. Und da hat sich ja auch so viel, gerade im Bereich mit Linux-Gaming und gerade auch aufgrund des Steam Decks die letzte Zeit oder die, seit dem Steam Deck-Release ja getan, wo ich jetzt auch überlege, ob man das nicht sogar mal versucht mit so einem Linux-Gaming-Rechner.
Boah.
Dass man sich da vielleicht auf AMD-Basis mal was zusammenschraubt und dann mal guckt, wenn wirklich das mit SteamOS nochmal was werden sollte, ob man das da dann mal macht. Ja.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, wenn man mir macOS wegnehmen würde, würde ich wahrscheinlich auch auf Linux gehen und nicht in die Windows-Welt hineingehen. Das wäre auch der Weg, glaube ich. Ich wollte gerade sagen OS 2, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr möglich.
Ja, du sprichst es ja immer wieder mal an, aber der Zug ist abgefahren.
Ja, es ist so schade, dass da hat IBM so viele Chancen verpasst und doch so viel falsch gemacht.
Also einem OS, dem ich ja immer noch hinterher weine, ist ja Amiga OS.
Ja, aber
da hat sich ja die letzten Jahre auch immer mal wieder was getan, aber da lässt man besser, glaube ich, die Finger weg, ja.
Ja, dann doch lieber BOS. War dem Apple-System sehr nah, weil der damalige Gründer von BOS, der kam ja aus dem Apple-Umfeld und das war ja einer der Chefentwickler, der damals auch mit einem macOS gearbeitet hat, hat sich leider auch nicht durchgesetzt, BOS. Schade eigentlich. Gab es auch für PowerPC und für Intel-basierte Rechner.
Es gab da zu dieser Zeit gab es da ein paar sehr interessante Entwicklungen, ja. Aber wie gesagt, quasi Standard Windows, ja, da kam es halt nicht ran, ne?
Das ist das Problem. Naja, egal. Wir können das nicht ändern. Wir müssen das nehmen, was wir haben. Gut.
So, aber komm, jetzt.
Aber lass uns doch mal über unsere Kernkompetenz sprechen. Lass uns über ein Google Pixel sprechen.
Ja, genau, über Google-Produkte, jawohl.
Ja, das ist toll. Dass ich das nochmal sagen werde, dass ich ein Google Pixel richtig schön
finde. Sprechen wir heute auch noch über Surface? Nee, oder?
Nicht so ganz, glaube ich nicht.
Okay, gut.
Gibt's da was Neues, was ich verpasst habe?
Nein, ich meine, okay, wenn wir schon über Google reden, können wir auch noch alle über Google Hardware reden. Können wir dann auch noch mal über Microsoft Hardware reden?
Ey, wir haben ja gerade über Microsoft Betriebssystem gesprochen.
Genau. Ja. Das reicht.
Das reicht. Wollen es nicht übertreiben.
Genau.
Wir wollen es den Sonntag nicht noch weiter versauen hier.
Ja.
Aber das Google Pixel 9a ist jetzt da, zumindest es wurde vorgestellt. Ich glaube, die haben aber den Release-Termin noch ein bisschen verschoben, glaube ich. Da hat sich auch noch was verändert. So genau weiß ich gar nicht, wann das Ding jetzt käuflich zu erwerben ist. Da hat sich, glaube ich, noch was getan, glaube ich. Egal. Zumindest wissen wir jetzt, was das Ding kostet und wir wissen auch, wie das Ding aussieht. Und es hat keinen Kamerabump. Zumindest keinen erwähnenswerten. So ein bisschen, so minimal guckt da noch was raus, aber das ist wirklich sehr marginal, was man da sieht.
Ist das noch ein Millimeter? Ich habe keine Ahnung.
Ja, ja, also aber
es trägt ein bisschen auf. Ja.
Aber ich glaube, aber wenn man da ein Case drüber zieht oder ein Skin drüber zieht, ist das egalisiert, wie man so schön sagt.
Ja.
Also das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut vom Design. Und ich wünsche mir, dass ich
das Telefon an sich oder der Kamera?
Die alles, Kamera. Komplett.
Ja,
also gefällt mir sehr gut. Und ich wünsche mir, dass das Gerät als Vorbildfunktion fungiert und dass sich eventuell Apple daran auch ein Beispiel nimmt.
Ich würde sagen, dass sich die ganze Branche mal wieder ein Beispiel daran nimmt, weil teilweise haben diese ganzen Kamerasysteme und Bumps, ja, egal wie man es jetzt nennen will,
ja,
Formen angenommen, dass, also mich stört das schon sehr stark teilweise. Das ist meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, okay, Qualität etc., da kann man dann nochmal drüber reden, Kamera etc., ja, aber auch da, nicht jedes Auto muss ein Supersportwagen sein, nicht jedes Kamerasystem in einem Smartphone muss jetzt irgendwie deine komplette Fotoausrüstung ersetzen können. Ja. Von daher, und auch gerade in dem Preissegment, in dem Apple da unterwegs ist, Apple sage ich schon, Google,
ja.
Google unterwegs ist, ist das für mich, denke ich mal, ein guter Kompromiss, den sie da gemacht haben oder eine Lösung, die sie gefunden haben. So würde ich mir generell das halt wünschen.
Ja.
Das, aber, naja.
Ja.
Mal gucken, ob das so ein Trend ist, der sich jetzt wirklich irgendwo ankündigt und dann auch so bei anderen Geräten zu sehen sein wird.
Richtig. Und nach meiner Meinung ist das ja ein Konkurrenzprodukt zum 16e von Apple.
Durchaus, ja.
Da sind wir ja preislich, finde ich, halbwegs vernünftig unterwegs. 128 Gigabyte kosten 549 € und die 256 Gigabyte Variante dementsprechend 649 €. Und das ist doch schon mal, finde ich, vernünftig preislich angesiedelt, das Gerät, im Gegensatz zum 16e. Also würde ich dafür ausgeben, wenn ich jetzt in der Android-Welt unterwegs wäre. Ja.
Ja, ja, also preislich klingt das schon interessant, gerade. Also einige haben da ja auch wieder gemeckert, ja, ein Einsteigertelefon zu dem Preis und was es da halt Vergleichbares auf dem Markt von anderen Anbietern gibt.
Mhm.
Aber auch da, ja, das ist Google, ja, das ist wie mit der Servicelinie bei Microsoft. Das ist nicht die unbedingt günstigste Hardware, die du kaufen kannst. Aber das ist auch nicht der Anspruch, den Google einfach hat.
Nein, und das sind ja auch von der Qualität her gute Geräte. Also das, was ich bisher gesehen habe und den Eindruck, den ich bisher gewonnen habe, sind das hochwertige Geräte. Auch in der Basisausstattung auch im Budgetbereich sind das gute Geräte.
Ja, und wie gesagt, wenn du günstiger kaufen willst, es gibt andere Hersteller, gerade im Android-Bereich haben wir da ja gar kein Problem, irgendwo was zu finden. Von daher, mein Gott, dann kauft man sich halt andere Hardware, ja, wenn man dann
so
ein paar Euro sparen will.
Und nachdem die EU ja jetzt die Ökosystemvorteile aufbrechen möchte, wie man so schön sagt.
Ach, komm her auf, als ich das gelesen habe. Ey.
Wird das ja eigentlich, wenn das alles jetzt so durchkommen sollte, wird es ja mehr oder weniger dann irgendwann fast egal sein, ob ich mit einem Android oder einem iOS-Gerät unterwegs bin. Weil sie wollen ja mehr Interoperabilität schaffen, wie man so schön sagt. Prinzipiell gute Ansätze. Aber ich kann auch die Bedenken von Apple verstehen, ne?
Ich kann die Bedenken von jedem Tech-Konzern verstehen, der dagegen argumentiert.
Mhm.
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits als Anwender würde ich mich schon freuen.
Ja.
Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, alleine beim Thema Smartphone, beim Smartwatch, dass ich da, wie gesagt, gerade als iOS-Nutzer, ja, und viel kann ich ja im Prinzip nur eine Apple Watch nutzen. Also wenn ich wirklich alle Features nutzen will, die mir das System anbietet oder das Ökosystem anbietet, bin ich ja im Prinzip gezwungen, bei Apple zu bleiben.
Mhm.
Wenn mir aber jetzt, wie gesagt, die aktuelle Samsung besser gefällt, habe ich verloren. Wie gesagt, wenn man das da entsprechend aufbrechen kann und dafür sorgen kann, dass zum Beispiel das untereinander funktioniert. Ich kann meine Apple Watch mit einem Galaxy nutzen, ich kann meine Galaxy Watch mit einem iPhone nutzen, und zwar nicht nur, dass die Zeit sich synchronisiert, wobei das tut sie ja eh nicht über das Smartphone, sondern über den Cell Tower. Aber dass ich da, wie gesagt, meine Health-Daten alleine schon abgleichen kann. Und dass ich, wenn ich mal ohne Uhr oder ohne Smartphone unterwegs bin, die Daten halt synchron sind, ja, und ich das wie gesagt, alleine das, ja, alleine schon Schrittzähler, ja, dass das funktioniert oder dieselben Zahlen überall auftauchen. Für mich als Nutzer, ja, gerne. Wie gesagt, dass da Samsung oder auch Apple ein Problem damit hat oder auch Google, ja. Okay, klar, die haben viel in die Technik investiert und wollen das ja auch irgendwie wieder reinholen. Und dann kriegst du da gesagt, hier, schön, dass du die ganzen Schnittstellen entwickelt hast, aber mach sie bitte mal für alle anderen offen und dann auch noch unentgeltlich. Das ist halt so eine Sache, die ich auch wieder verstehe. Ja. Warum sollte ich dann Millionen irgendwo in eine Entwicklung reinstecken, wenn ich das nicht wieder damit verdienen kann, ja.
Beinhaltet das dann auch, dass man nicht AirDrop zum Beispiel, weil das ist ja auch ein Thema, was sie aufbrechen wollen, oder auch ein Feature, was sie aufbrechen wollen, kann man das dann nicht lizenzieren? So nach dem Motto, naja, ihr könnt es gerne nutzen, müsst mir dann aber Lizenzgebühren abdrücken.
Das muss man mal warten, oder ich bin da nicht so tief im Thema drin, wie die wie das Gesetz aussieht, oder die gesetzliche Regelung aussieht.
Mhm.
Aber so wie Apple das teilweise jetzt oder widersprochen hat, ging es unter anderem um das Wiedereinnehmen von investiert oder von den Entwicklungskosten, die du halt hast. Ja. Und das klang für mich jetzt eher so, als es müsste das zumindest mal die ganzen Software-Schnittstellen sollen unentgeltlich halt anderen Entwicklern zur Verfügung stehen.
Ja gut, das finde ich natürlich weniger lustig.
Das sagt ja Apple dann im Prinzip so. Ja,
ja, ja, gut, Apple sagt, hat natürlich auch noch Sicherheitsbedenken, die sie auch noch mit ins Feld führen als Argument.
Ja, ja, genau. Ja,
was ja auch nicht unrelevant ist, das Ganze. Und ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum ganz viele Apple-Nutzer sich gerne in das goldene Käfiglein hineinsetzen, weil es sicher ist, mehr oder weniger. Und wenn man jetzt das ganze Ökosystem aufbricht, bringt das natürlich eventuell Sicherheitsprobleme mit sich. Klar. Oder die Chancen steigern sich.
Alleine, guck mal, als die Secure Enclave eingeführt wurde und für was sie genutzt wird bei Apple, stell mir vor, es käme jetzt jemand in der Gesetzgebung auf die Idee und zu sagen, andere Entwickler müssen darauf auch zugreifen können.
Ja.
Das könnte das Ganze ab Absurdum führen, ja.
Ja. Naja, gut, und sicherlich ist es natürlich auch so, dass Apple Angst hat, dadurch Kunden zu verlieren. Ja, wenn jetzt AirDrop auch mit Android funktioniert oder AirPlay etc., hat man natürlich auch eine eventuelle Abwanderung der Kundschaft.
Ja, der Hintergedanke ist ja, dass der Wettbewerb dadurch ja auch gestärkt werden soll. Dass, wie gesagt, wenn die Leute nicht zur Apple Watch greifen müssen, ja, oder alle müssen und können andere, um bei dem Beispiel jetzt mal zu bleiben, andere Smartwatches nutzen, ist halt Apple in der unter Druck, ja, die Apple Watch so viel besser zu machen als der Wettbewerb, ja. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass alle anderen auf dieselben Features halt zugreifen können unter iOS. Die Uhr halt so gut zu machen, dass sie sich halt darüber verkauft und nicht dadurch, dass sie halt die einzige Alternative oder die einzige Möglichkeit ist mit iOS.
Ja, also viele Dinge sind wahrscheinlich auch gut so, wenn sie aufgebrochen werden, aber bei vielen Dingen habe ich auch Bauchschmerzen. Ist ein zweischneidiges Schwert, wie man so schön sagt.
Ja. Also wie gesagt, für mich jetzt eigentlich noch nicht mal so das Problem, weil ich bin bis jetzt mit Apple nach wie vor noch zufrieden. Ja. Warum sollte ich mir da was anderes kaufen? Wie gesagt, wenn da ein anderes, besseres Artikel da ist, ja, wie zum Beispiel bei dem Thema Smartwatch und jemand anderes hat eine bessere Smartwatch, ja, die ich mit meinem iPhone nutzen will und kann und ich das dann tue, ja, ist Apple ja im Prinzip dann selbst dran schuld, da müssen sie ein besseres Produkt liefern. Mhm. Aber gerade unter dem Hinblick Ökosystem, Zusammenarbeit, Sicherheit, bin, wie gesagt, kann ich ja weiterhin zum Beispiel nur Apple-Produkte kaufen. Selbst wenn andere genauso die Möglichkeiten haben, die Software zu nutzen oder auf diese Schnittstellen zuzugreifen oder dass sie halt untereinander so gut funktionieren wie original Apple-Angebote. Ich muss ja diese anderen nicht kaufen. Mhm. Ich kann ja nach wie vor mein Apple kaufen. Das einzige Problem, was dann wirklich ist, wie angreifbar wird halt das System, weil es halt offen sein muss. Mhm.
So ist
aber das ist, mein Gott, das Ei ist ja noch nicht gelegt, also von daher.
Naja, es wurde jetzt ja schon beschlossen, Apple kann natürlich Widerspruch einlegen und kann dagegen vorgehen, aber mehr oder weniger, so wie ich das verstanden habe, soll das irgendwann 2026 in Kraft treten. Das soll wohl dann recht zeitnah passieren. Ja. Also ich glaube, das ist gestaffelt. Einige Funktionen etwas eher. Mhm. Ich glaube, AirDrop erst 26, so wie ich das gelesen habe. Und natürlich gehe ich davon aus, dass Apple dagegen vorgehen wird. Oder sie werden den strategischen Move anwenden, dass in der EU einfach solche Funktionen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Obwohl, da würden sie sich, glaube ich, ins eigene Fleisch schneiden, wenn solche essentiellen Sachen halt einfach nicht mehr funktionieren, wie AirPlay oder AirDrop, weil das ist ja nun nicht marginal. Das sind ja teilweise auch Gründe, warum sich Nutzer für Apple entscheiden. Teilweise in der Summe jetzt. Ich glaube nicht, dass das ein singulärer Grund ist.
Das Problem ist halt, wie fragmentiert wird der Weltmarkt? Weil jedes Land ja irgendwo momentan
andere
auch gerade, weil die EU das entsprechend umgesetzt hat und wir sehen, dass wir da ja auch jetzt mit dem Marketplace etc. und den Möglichkeiten, die halt jetzt die durch die EU-Gesetzgebung kamen, was wir hier haben, andere, das weckt bei anderen natürlich auch Begehrlichkeiten. Mhm. Es gibt andere Länder, die jetzt auch schon anfangen, in diese Richtung halt entsprechend Gesetze zu erlassen, beziehungsweise daran arbeiten, die teilweise etwas anders gestaltet sind, nicht ganz so umfangreich oder teilweise in manchen Bereichen auch umfangreicher sind als das, was wir in der EU haben. Die Frage ist halt, wie fragmentiert wird halt der Weltmarkt? Und willst du iOS-Versionen dann quasi für jedes Land? Ja, oder jede Region dann machen wollen
zum müssen. Beispiel. Oder willst du den Nutzern solche essentiellen Funktionen wegnehmen? Ne?
Also, ja, beziehungsweise zukünftige neue Funktionen für den Markt nicht mehr bringen.
Genau. Ich meine, das im Moment ja Frage, gibt es ja das beste Beispiel ist ja das iPhone Mirroring. Aber das ist ja keine so essentielle Funktion wie jetzt AirPlay oder AirDrop. Da kann man mehr oder weniger sagen.
Es ist aber eine, und du weißt ja nicht, welche Funktionen in den nächsten Jahren noch kommen, die vielleicht wirklich sehr interessante oder begehrbare oder wie gesagt Funktionen sind, die man nutzen will.
Ja, klar.
Ja, die dann vielleicht nicht kommen.
Richtig. Ja. Richtig. Je mehr Begehrlichkeiten so eine Funktion hat, je kritischer wird es natürlich, diese wegzulassen. Das ist ganz klar. Mhm.
Ja, beziehungsweise wir haben sie auf dem US-Markt, ja, und Europe guckt runter, ja, wir bringen so viel, oder die Funktion gibt's vielleicht auch noch in China, ja, aber du in der EU guckst dann auf einmal in die Röhre oder so, ja, beziehungsweise Südamerika guckt dann noch in die Röhre, ja, Kanada wahrscheinlich dann sowieso. Und, nee, also wie gesagt, wie fragmentiert willst du das noch machen? Das ist eigentlich eine Sache, die sich alleine schon von der Entwicklungs- und von der Support-Seite her nicht rechnet.
Ja, so ist es.
Vor allem, wie willst du das machen für Leute, die international unterwegs sind?
Ja.
Wenn du Pech hast, reist du hier in den deutschen IP-Bereich rein und dann dürfte oder würde die Funktion sich abschalten?
Ja, das ist so. Also iPhone Mirroring zum Beispiel, ich habe einen Bekannten gehabt, der war jetzt irgendwo unterwegs, wo das grundsätzlich funktioniert in einem Land und da hat er das dann auch gehabt, diese Funktion. So nach Deutschland gekommen, ging es nicht mehr.
Ja, das ist doch genauso dumm. Ja,
das ist dumm, aber leider derzeit unsere
deswegen, das Situation. Ist echt eine Herausforderung.
Ja. Ja, ja. So ist es. Also ich, wie gesagt, ich kann beide Seiten in einer Art und Weise verstehen, aber auch vieles, was die EU macht, kann ich nicht komplett unterschreiben.
Oh, da sind ja jetzt schon wieder so
Ja, ist nicht alles toll.
Das ist auch so ein nicht Brexit hier, aber so ein Exit hier.
Nein, aber ja, mein Gott, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, oder jede Entscheidung ist nicht hundertprozentig okay, was die da vorgenommen haben. Und da gibt es viele diskussionswürdige Punkte, ganz klar. Ja. Obwohl ich aus der deutschen IT-Szene nur gehört habe, dass das alles super toll ist. Die sehen da eigentlich wenig Kritik oder üben eigentlich wenig Kritik an dieser Entscheidung. Sehe ich ein bisschen differenzierter. Aber egal, werden wir sehen, was letztendlich da durchgesetzt wird oder was nicht durchgesetzt wird.
Als nicht Apple, als Third-Party-Entwickler, ja, bist du natürlich froh, wenn solche monopolartigen Strukturen aufgebrochen werden.
Ja, klar.
Weil das für dich natürlich Märkte erschließt, die dir vielleicht vorher nicht zugänglich waren. Mhm. Von daher kann ich das schon verstehen, gerade weil wir in Deutschland ja auch keine einzigen Giganten haben in der Größe wie Meta, wie Google, wie Apple. Weder was jetzt Software noch Hardware betrifft. Klar haben wir im Softwarebereich noch ein paar Player, die auch international sehr gut aufgestellt sind und unterwegs sind. Da gibt's ja nicht nur SAP in Deutschland. Also von daher haben wir da im Softwarebereich schon ein paar Player. Aber gerade wenn du mal guckst, wenn es um so Sachen geht wie iOS, wie Android, im Social-Bereich dann wie Facebook, wie Instagram, wie WhatsApp, jeder Entwickler, der in diesem Bereich irgendwo tätig ist, aber vor Riesenhürden oder vor Hürden, nicht Riesen, aber vor Hürden steht, was jetzt die Zusammenarbeit oder generell den Zugriff auf Daten betrifft, kann ich das schon verstehen, ja, wenn es ja darum geht, solche Strukturen per Gesetzgebung aufzubrechen.
Naja, klar.
Weil das für dich natürlich dann wieder Möglichkeiten macht, genauso wie die oder WhatsApp zum Beispiel zu zwingen, sich zu öffnen und mit anderen Diensten kompatibel zu sein, beziehungsweise dass du dich mit WhatsApp irgendwo verbinden kannst. Mhm. Ja. WhatsApp ist der de facto Standard, zumindest mal im großen Teil der Welt. Ja.
Ja, also in Deutschland ganz stark und in Europa eventuell auch noch, aber es gibt Länder, da spielt WhatsApp kaum eine Rolle.
Ja, in Staaten ist es nicht so groß, aber im Kommen, ja. Den ganzen asiatischen Reich kannst du eigentlich streichen, ja, da gibt's andere Sachen oder da gibt's andere Anwendungen, die da viel interessanter sind als WhatsApp jetzt. Aber WhatsApp ist gerade in Europa mit der Player. Aber lassen wir WhatsApp mal außen vor. Alleine iOS und Android. Android nochmal eine andere Ecke, aber da geht's dann wieder um die ganzen Google-Dienste etc. Aber gerade iOS.
Also, ja. Naja.
Also wie gesagt, kann ich jeden Entwickler verstehen.
Naja, klar.
Ich kann allerdings, wie du es auch schon gesagt hast, Apple ganz gut verstehen, weil ohne Apple gäbe es keine iOS und damit nicht die Möglichkeit für andere Entwickler. Also von daher,
ja. Naja, wir werden sehen, was uns da erwarten wird. Diesbezüglich. Ja. Gut. Noch eine kleine Anmerkung zum iPhone 16e. Die Straßenpreise sind jetzt gewaltig, in Anführungsstrichen, gewaltig gefallen. Zumindest, wenn man das in Bezug setzt zur Zeit oder zum Release-Datum. Weil das Ding ist jetzt gerade erst ein paar Wochen am Markt. Und ich habe das Gerät schon mal für 630 gesehen. Und so regulär oder regelmäßig sehe ich das Ding für 650 Euro. Das ist schon mal beachtlich, wenn man bedenkt, wie ich es gerade gesagt habe, dass das Gerät ja erst ein paar Wochen am Start ist. spricht jetzt nicht unbedingt für das Gerät, dass es gut angenommen wird, wenn jetzt schon die Straßenpreise so stark oder so schnell schon sinken. Und aus dem Businessbereich habe ich diesbezüglich auch sehr viel negative Stimmen gehört. Gerade bei den Firmen, die das in großen Volumen abnehmen, die haben sich da jetzt nicht so positiv zugeäußert zur Preisgestaltung. Aber gut, das haben wir ja bereits in der Vergangenheit auch nicht getan. Mhm. Aber 36 kommt dann schon so langsam in einen Bereich, wo man sagen kann, ja, wird interessant. Wenn es dann bei 5,99 ist, kann man schon mal drüber nachdenken. Also jetzt nicht ich, aber generell wird es dann eher empfehlenswert, als das Ding für 6,99 zu empfehlen. Gut. Und lass uns aber ganz kurz über das C1-Modem sprechen, weil das ist nach meiner Meinung auch ein guter Grund, sich eventuell doch für das iPhone 16e zu entscheiden, weil das Ding ist sehr energieeffizient. Das haben jetzt Labortests herausgebracht oder die bestätigen das quasi auch, was Apple gesagt hat. Diese 25% Effizienz oder effizienter als der Konkurrent Qualcomm, das wurde jetzt mehr oder weniger auch bestätigt. Der C1-Chip verbraucht 0,67 Watt und das Qualcomm-Produkt 0,88 Watt. Man muss fairerweise auch dazu sagen, in den iPhone-Geräten, die jetzt noch mit, also die aktuellen iPhone-Geräte, die jetzt noch mit Qualcomm ausgeliefert werden, ist nicht der alleraktuellste Qualcomm-Chip verbaut. Das muss man fairerweise dazu sagen. Somit müsste man mal Vergleiche ziehen mit den alleraktuellsten Qualcomm-Chips. Kann man aber letztendlich auch schlecht machen, weil die stecken ja logischerweise nicht in iPhones drin. Und das würde dann wahrscheinlich auch so ein bisschen verwässert werden, wenn man das jetzt mit einem Android-Produkt vergleicht, weil Ansteuerung, Umsetzung, wie wird der Chip angesprochen, wie wird das softwaretechnisch umgesetzt, da verwässert dann natürlich in irgendeiner Weise auch der Test oder auch die Benchmark-Ergebnisse oder auch die Stromverbrauchsergebnisse. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Böse Zungen haben ja auch behauptet, Apple habe sich absichtlich für den nicht aktuellsten Qualcomm-Chip entschieden, dass dann die Werte mit dem kommenden oder mit dem derzeit aktuellen C1-Chip nicht so abstinken etc. Kann man natürlich auch argumentieren. Ich vermute mal, das hatte andere Gründe, weil die C1-Berichterstattungen und auch die Benchmark-Ergebnisse sind doch hervorragend. Selbst Stiftung Warentest hat sich da sehr positiv zugeäußert zu dem C1-Chip. Ja, und wir verlinken nochmal einen sehr ausführlichen Labortest von den Kollegen von Okla. Okla ist auch so ein Benchmark-Tool, wo man auch seine Geschwindigkeit mit checken kann. Also da wird es wahrscheinlich die Masse herkennen, das Produkt, aber die haben natürlich auch einen sehr guten Benchmark-Bereich und auch sehr gute Techniker, die dem C1-Chip auf den Zahn gefühlt haben. Ja, ist in den Shownotes drin. Ein sehr ausführlicher Artikel. Da sollte man sich auch ein bisschen Zeit zu nehmen, wenn man Interesse daran hat, den zu lesen. So, und dann geht's weiter mit dem Sorgenkind Siri. Da gab es ein internes All-Hands-Meeting, das sich dann dem Thema nochmal genauer angenommen hat. Und es gab. Ja, jetzt hat. Super. Ich sollte vielleicht doch nicht mehr das Triggerword verwenden.
Ja, genau.
Oder ich sollte den HomePod aus dem Büro verbannen. Na gut. Jedenfalls gab es da ein All-Hands-Meeting und da wurde aus dem Meeting herausgetragen, mehr oder weniger, dass alle nötigen Technologien mehr oder weniger funktionieren, aber noch nicht stabil genug. Die Feature arbeiten derzeit mit einer Erfolgsquote von 65-80% und das sei auch der Grund, warum es noch nicht reif für ein Release ist. Nach wie vor geht man davon aus, dass 2026 das Ganze erscheint. Ja. Warum machen Sie ein internes Meeting? Warum geben Sie da kein offizielles Statement so ab? Das sind ja auch Informationen, die nur wieder herausgetragen worden sind. Das sind ja keine offiziellen Statements. Die haben sich ja immer noch nicht hinreißen lassen, das Ganze dementsprechend offiziell zu kommunizieren, wie jetzt zum Stand der Dinge ist. Was nützt ein internes Meeting, wenn da keine Ergebnisse nach außen getragen werden oder diese Dinge, die jetzt in dem Meeting abgehandelt worden sind, jetzt nicht in irgendeiner Form nach außen getragen werden, offiziell nach außen getragen werden. Natürlich nicht 1:1, sondern halt so, dass der Endkunde oder dass der geneigte Apple-Kunde auch daraus schlauer wird oder daraus auch ein Fazit für sich ziehen kann. Wie wir in der letzten Sendung schon gesagt haben, eine vernünftige, saubere Kommunikation und nicht so ein Hin und Her. Dann gab es aber auch personelle Entscheidungen und Umbesetzungen, die auch nicht so oft bei Apple vorgenommen werden. Zumindest nicht so, dass sie nach außen getragen werden oder dass es nach außen kommt. Der Vision Pro-Chef, der soll jetzt das Ganze, der soll jetzt Siri retten. Mike Rockwell übernimmt das ganze Team jetzt und wird jetzt versuchen, das Ganze besser aufzusetzen und besser umzusetzen. Das war ja auch, was man so in der Vergangenheit lesen konnte, der Kollege, der intern so ein bisschen gestichelt hat gegen die ganze Weiterentwicklung des Sprachassistenten und intern dagegen geschossen hat und sogar, glaube ich, was Gerüchte gesagt haben oder was aus der Gerüchteküche gekommen ist, gesagt hat, wir machen jetzt einen eigenen Assistenten und wir machen jetzt ein eigenes internes Team und bauen das Ganze jetzt in eine eigene Regie um und setzen das jetzt komplett neu auf. Ja gut, und jetzt hat er die Gelegenheit, das auch umzusetzen und schauen wir mal, ob das auch passieren wird. Ich bin gespannt.
Vor allem, wie lange es dauern wird. Ja.
Weil John Gruber hat ja auch schon gesagt, es müssen Köpfe rollen, mehr oder weniger. und das tut es ja jetzt in irgendeiner Art und Weise. So, zumindest, dass die Teamleitung neu besetzt worden ist. Ich bin gespannt, was da passiert. Ist ja auch irgendwo so ein Schlag ins Gesicht für den Kollegen, der das vorher gemacht hat, ne? Den sie extra von Google geholt haben. Als Führungspersönlichkeit für den Bereich. Naja. Schauen wir mal. Gut. Neues zum iPhone 17 R. Ja, es ist ein Dauerbrenner. Es hat sich jetzt ja mehr oder weniger herauskristallisiert, dass es 6,6 Zoll groß werden soll von der Display-Diagonale. Das hat jetzt Mark Gurman schon mehrfach von sich gegeben. Allerdings hat er jetzt auch gesagt, dass ursprünglich sogar 6,9 Zoll geplant war. Das hat man aber allerdings verworfen, weil es gab Bedenken bezüglich der Stabilität und der Performance-Stabilität oder dass es sich nicht biegt etc. Die hatten wahrscheinlich Angst, Bandgate 2.0. Das hatten wir bei den iPhone 6 Plus Geräten verstärkt, dass sich die Geräte, wenn man so ein bisschen Kraft ausgeübt hat, verbogen haben. Deswegen sind sie bei 6,6 Zoll geblieben. Es wurde auch ein Preis kommuniziert von Mark Gurman. In der Startversion 899 US-Dollar. Würde dann wirklich den preislichen Platz einnehmen, wo jetzt das iPhone 16 Plus angesiedelt ist. Gut, spricht auch dafür, dass das 16 Plus dann wahrscheinlich auch wegfallen wird. Und ein weiteres Gerücht besagt, dass Apple angeblich auf den USB-C-Port verzichten wollte. Ich gehe davon aus, das haben wir auch schon oft genug diskutiert, dass Apple irgendwo Geräte, Prototypen rumliegen hat, die komplett ohne USB-C-Port ausgestattet sind. Allerdings gehe ich auch nicht davon aus, dass sie das jetzt im iPhone Air umsetzen werden. Das wird wahrscheinlich noch mit USB-C kommen. Allerdings gab es dann auch komischerweise ein Statement aus der EU-Kommission heraus, iPhone ohne USB-C-Anschluss sind erlaubt.
Also, wenn sie gar keinen haben.
Gar keinen haben, ja genau. Also
Portless. Ja, das ist aber nicht nur iPhones, das ist generell so.
Also generell Smartphones, komischerweise.
Wenn du mit der Technik nur auf zum Beispiel Induktionsladen setzt, dann hat sich das mit dem Anschluss dann eh erledigt, ja.
Genau. Komischerweise hat sich dann irgendein Journalist dazu hat eine Anfrage gestellt und da gab es dann halt ein Statement zu.
Ja, okay, das war vorher aber eigentlich schon bekannt, ja.
Ja gut, er hat es aber nochmal irgendwie angefragt.
Ja, ja, wahrscheinlich, ja, kann er ja gerne machen, aber das ist ja eigentlich so schriftlich festgehalten. Da geht es ja darum, wenn er einen Anschluss hat oder einen Ladeanschluss hat, dann muss der halt USB-C sein. Ja. Mhm. Wenn er daraus folgt eigentlich, er hat keinen, ja, dann, weil ohne, was soll da USB-C sein?
Richtig, genau. Dann müssten sie halt, wenn sie das halt verbieten wollten, müssten sie halt festlegen, dass exklusiv eine MagSafe oder eine Wireless-Charging-Funktion nicht nur exklusiv sein darf, sondern es muss eine kabelgebundene Ladefunktion vorliegen. Und das steht ja halt nicht im Gesetz drin. Es muss halt nur eine Ladefunktion vorliegen. Muss auch nicht, aber es ist halt praktisch, wenn man das Gerät auch mal aufladen kann.
Ja. Wie? Ich muss mir nicht immer ein neues kaufen, wenn der Akku leer ist.
Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich nicht genau weiß, wie ich da mich zu positionieren soll. Ob wirklich ein Gerät ohne USB-C-Port interessant wäre oder ob man das noch haben möchte.
Das Problem ist, das Wireless Charging bei Apple ist halt immer noch nicht von der Geschwindigkeit so, wie man sich das eigentlich wünschen würde. 25 Watt
maximal.
Ja,
also, mit dem neuesten MagSafe 2.
Wie gesagt, das ist nicht so schnell, wie man sich es gerne wünschen würde. Ginge kompromisstechnisch wahrscheinlich noch. Problem ist halt die Datenübertragung, gerade wenn du halt viel fotografierst, beziehungsweise gerade Video machst. Wenn man mal guckt, heute 4K 60 Frames oder was da eventuell noch kommt, ja, in Zukunft. Die Daten dann halt nur über WLAN rauszuholen. Je nachdem auch gerade, was für WLAN-Technik du zu Hause im Haus noch hast, ja. Mm. Wenn du dann noch einen alten Router stehen hast, ja, und die Übertragungsgeschwindigkeiten jetzt nicht so der Hammer sind. Keine Ahnung, inwieweit das halt Spaß macht, ja. Da hast du halt mit USB auf jeden Fall noch einen Vorteil. Klar, sollte da nur USB 2 drin sein.
Ja, ja.
Wieder ein anderes Thema, da haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Ja, USB-C heißt ja nicht, dass du dann da auch wirklich entsprechend das Maximale an Datenübertragung rauskriegst. Ja, so auch bei das. Apple leider nicht. Ja.
Ja.
Von daher ist immer die Frage, was für ein USB-Standard wird dann auch supported über USB-C von Apple in dem Gerät. Aber sind wir jetzt schon so weit, dass wir auf einen USB-C-Port verzichten können?
Also wahrscheinlich in der Pro-Liga auf keinen Fall, aber so in der, in Anführungsstrichen, Brot- und Butter-Standard-Geräte-Klasse, wo das iPhone Air ja irgendwo angesiedelt ist. Das soll ja auch kein High-End-Smartphone sein. Das soll ja mehr so oder weniger so ein Lifestyle-Produkt sein für diejenigen, die auf ein elegantes, kompaktes Gerät oder sagen wir mal dünnes Gerät. Kompakt ist es ja mit 6,6 Zoll auch nicht. Es ist auf jeden Fall dünn oder es soll dünn werden. Ja, mit einem 4 mm Kamerabump muss man auch immer wieder in Betracht ziehen, dass das nicht kompakt ist an allen Stellen. Das hat durchaus Problemzonen, das Gerät. Aber auf jeden Fall spricht das ja mehr oder weniger auch den Lifestyle-Kunden an, denke ich mal. Ja. Und das wäre nach meiner Meinung das ideale Gerät, um da den Port wegzulassen. Ja, schauen wir mal. Wird es wahrscheinlich auch erstmal nicht geben ohne Port. Vielleicht die nächste Generation. So, dann gibt es Neuigkeiten zum Studio Display 2. Apple arbeitet angeblich an mehreren Studio Displays. Und da gibt es zwei Codenamen, die aufgetaucht sind. Einmal das Gerät mit J427. Das ist in Anführungsstrichen ja schon bekannt. Und der Codename wurde auch mehr oder weniger in den letzten Wochen schon geleakt. Und dann ist ein zweites Gerät aufgetaucht mit dem Codenamen J527. Konkrete Daten sind jetzt noch nicht bekannt, also nicht mehr als mehr oder weniger in den letzten Wochen schon herausgekommen ist. Es ist halt quasi nur der zweite Codename aufgetaucht. Da gibt es jetzt zwei Spekulationen. Entweder wird es ein zusätzliches Studio-Display geben, in irgendeiner anderen Ausführung, eventuell vielleicht größer, eventuell andere Werte, die sich nochmal abheben, vielleicht auch ein Ersatzgerät zum Pro-Display XDR möglich. Ganz krasse Leute haben auch schon darüber spekuliert, dass das einfach schon das Nachfolgegerät ist vom Studio Display 2 und dass das schon das Studio Display 3 ist. Könnte sein, weil
nee,
ja.
Nee. 5, also 2, eindeutig, 7. Eindeutig sind beide Displays, alle 427 und 527, dieselbe Displaygröße, nämlich beide 27 Zoll. Steckt ja in der Zahl schon drin.
Ja.
Beide 27, ja, alle,
wenn man da jetzt ableiten möchte.
Die, wenn man ja, da viel in die Zahl ja, jetzt reinlesen soll, ja, dann sind es wahrscheinlich auch nur zwei SKUs. Das ist dasselbe Display, einmal mit einem Fuß, wo du nichts verstellen kannst, und einmal halt der Full Throttle, ja, da hast du Neigungs- und Höhenverstellung mit drin.
Es könnte auch sein. Die Theorie habe ich jetzt noch gar nicht gelesen, aber das liegt ja so nah.
Also das ist jetzt ganz übelste Schwarzmalerei. Ja.
Nee, aber das liegt sehr nahe, das Ganze, weil es gibt ja jetzt auch diesen Standardfuß und einmal den höhenverstellbaren Fuß, den gibt es ja jetzt ja, auch. Ja, aber
muss man da zwei SKUs draus machen? Ich weiß es jetzt nicht. Da kannst du das Display einfach so verkaufen und verkaufst den Fuß separat. Ja, also das müsstest du jetzt nicht zwei SKUs draus machen. Gerade bei Apple, ja, sehe ich es jetzt eigentlich eher weniger. Das war jetzt, wie gesagt, ein bisschen sehr schwarz dahergemalt. Mhm. Aber nach dem, was wir bis jetzt gesehen haben und wie schwer sich Apple das die letzten Jahre tut mit den Displays, würde es mich nicht überraschen, wenn es nach wie vor nur ein 27er geben würde. Mhm. Inwieweit man das natürlich jetzt in die Zahl reinlesen kann, das ist wie mit den Einladungen zu der WWDC. Ja. Da kannst du ja jetzt alles Mögliche reinlesen. Ja. Aber wie gesagt, mich würde überraschen, wenn sie, also es würde mich freuen,
ja.
Wenn sie zwei, also wenn sie ein neues Display bringen würden mit zwei unterschiedlichen Displaygrößen, wenn es sich gerade 24 und 27 wären.
Naja, auf 24 nochmal zurück, das, also komm.
Ja, passend zum iMac, ja.
Ja, ist klar.
Aber wie gesagt, da würde ich mir zwei Displaygrößen wünschen, definitiv. Sehe es aber eigentlich nicht.
Ja, ich leider auch nicht.
Es würde mich auch nicht überraschen, wenn es ein 28er werden würde. Anstatt 27 Zoll.
Ja, immerhin ein bisschen
größer, aber nicht viel
mehr.
Größer. Ja, aber wie gesagt, jetzt nicht übertrieben, ja. Ich glaube nach wie vor, dass bei Apple irgendeiner, der da was zu entscheiden hat, ein Zwei-Monitor-User ist. Und alles über 28 wird mit zwei Monitoren schon ein bisschen schwieriger am Schreibtisch. Also 30 oder 32 Zoll als Ein-Monitor-Lösung okay, aber zwei 32er nebeneinander, klar, es wird Leute geben, die das machen würden, aber ich fände das dann schon ein bisschen sehr viel Display oder die Displaygröße schon ein bisschen groß für zwei Geräte, sagen wir mal so.
Du, ich kenne Leute, die haben drei 34er am Schreibtisch stehen.
Ja, ich sag
oder noch
ja, manche,
größer.
Es gibt, ne? Du findest immer so einen Verrückten. Ja,
ja, aber ich finde 27 Zoll nicht unbedingt zeitgemäß. Also sie müssen jetzt nicht wahnsinnig größer werden, aber zumindest 30 Zoll, okay, das wäre
wie
doch,
gesagt, da könnte ich mir 28 ganz gut vorstellen.
Ja, aber diese eine Zoll.
Es ist eine neue Größe, aber jetzt nichts überragend viel Größeres. Ja.
Ja. Ich bin halt ein Single-Monitor-Nutzer. Ne? Deswegen würde ich sagen, so 30
ja,
Zoll.
Ja, und zwar so ein ultra-ultra-weit. Ne? Das wäre doch dann.
Nee, oh, um Gottes Willen, ultraweit komme ich gar nicht mit klar. Das habe ich zwar.
Was ist das andere? 32? Nee, Pan 40.
Das Pro-Display XDR ist 32 Zoll.
Nein, nicht 32 Zoll, sondern 21 ultraweit. 21 zu 9.
21 zu 9 gibt es, 21 zu 10 gibt es ja auch oft, ja, etc. Ne?
Was waren diese andere riesengroße? Das war doch Pan 40 zu irgendwas.
Keine Ahnung. Ich habe ja in der letzten Zeit sehr viel Ultrawides getestet und die haben ja auch grundsätzlich ihre Daseinsberechtigung. Gerade so KVM-Geschichten, mehrere Rechner an einem Monitor, super toll. Aber so Ultrawide ist nicht das, was ich gewohnt bin oder das, wo ich mit klarkomme. Ja. Das liegt aber an mir, auch nicht an dem Gerät. Ganz klar, ich will jetzt hier.
Ja, genau. Also, das ist, Schatz, das bin ich, das bist nicht du.
Nein, wenn sie das nicht am Markt durchgesetzt hätte, würde es ja nicht zig Hunderte von Herstellern geben, die solche Dinger im Sortiment haben. Ne? Also das ist ja durchaus ein Produkt, was am Markt gefragt ist und was auch verkauft wird. Keine Frage. liegt an mir.
Also ich habe ja auch lange, lange ultraweit genutzt und war da sehr überzeugt von, bin allerdings mittlerweile auch schon wieder weg davon. Ich bin auch kein Freund von Curved, muss ich ehrlich sagen, weder im Fernsehen noch im Monitorbereich.
Kommt auf die Krümmung an, ne? Da gibt es ja verschiedene Krümmungen oder verschiedene.
Ja,
ne?
Es gibt ja auch welche, die du selbst krümmen kannst,
wenn
du Bock hast. Nee, das ganze Curved ist nicht so meins. Ja. Da bin ich nie mit warm geworden. Klar, wenn du sagst, hier aber so 42 Zoll und dann sorry. Erstens mal 42 Zoll als Monitor wäre mir sowieso schon zu groß, das ist schon ein Fernseher von der Größe her. Ja, aber da haben wir 55, 60 und hier 70, 80 Zoll. Ja klar, mittlerweile sind wir da hier, keine Ahnung, bei 100 irgendwas Zoll. Ja, ihr könnt machen, was ihr Lust habt. Ja, bei 42 Zoll, ja, da fängt bei mir eigentlich schon der Fernseher an. Couchzocken mit dem Ding ist ganz okay, aber als Monitor auf dem Tisch stehen haben wollte ich das Ding auch nicht, ja. Also da finde ich 32, gerade wenn du sagst, hier im Gaming-Bereich, du hättest gerne was Größeres, um da halt dann auch vielleicht mal mit einem vernünftigen Stuhl oder auch auf der Couch, die du vielleicht da noch stehen hast, dann vielleicht mal von ein bisschen weiter weg dann zu zocken, als nur hier auf deinen 80 Zentimetern Schreibtischgröße. 32, gerade wenn du sagst OLED, ja, nice, ja, wunderbar, da kannst du auch noch vernünftig mit arbeiten, aber noch größer. Aber selbst 32, wie gesagt, ein Monitor okay, aber da wollte ich mir auch keine zwei hinstellen. Da sind 28, denke ich mal, eigentlich schon so ein cooler Kompromiss. Zwei Monitore, 28 Zoll, ist schon nice, ja.
Ja. Also wie gesagt, da ich am Hauptarbeitsplatz nur ein Gerät benutze, würde ich so einen 30-Zölligen schon sexy finden. Klar.
Ne? Hier guck dir die 32er OLED-Dinger an. Also da kannst du im Prinzip, wenn du entsprechend halt dann auch die Kohle in die Hand ist, kaum was verkehrt machen. Nicht ohne Grund kommt das im Gaming-Bereich jetzt. Was heißt jetzt? Haben wir schon länger, aber es kommen ja immer wieder neue Geräte und vor allem auch preislich interessante Geräte auf den Markt. Da kannst du, da gibt es sehr schöne Modelle, ja.
Und ja, ja, klar, gibt
32
es.
32 Zoll.
Gibt es, aber ist schon nice, ja. Du kennst ja mein Problem mit Schreibtischästhetik, ne?
Ja, klar. Da muss man halt schon, da sind jetzt keine voll Metall-Designer-Stücke dabei. Ja.
Und das LG-Gerät, was sie da ja auf der CES vorgestellt haben, da haben wir auch bis jetzt noch nichts Konkretes gesehen. Ja. Wir wissen nicht genau, wann es kommt, wie der Preis aussieht, etc. Also man könnte jetzt böse Zungen würden behaupten, das Ding war eine Luftnummer. Gehe ich jetzt mal nicht von aus. Aber wir haben jetzt ja so lange nichts davon gehört.
Ja.
Oder sie trauen sich nicht, mit dem Preis rauszukommen, weil es zu teuer ist.
Ah, mein Gott, wenn du das immer noch so als Apple-Tags abtun könntest. Und ich denke nicht, dass im PC-Bereich, also Windows jetzt, da sich sehr viele Geräte davon verkaufen.
Das hat ja auch den Mac-Kunden, ehrlicherweise, ne?
Der ja, PC-Kunde. Deswegen, ich denke nicht, dass da im PC-Bereich da sehr viele kaufen und dann, wie gesagt, kannst du ja oder bist ja mit der Apple Tags im Prinzip auch LG jetzt nicht unbedingt so falsch am Platz, ja, also von daher so ein paar Euro mehr kann man oder Dollar kann man da ja schon durchaus mehr nehmen, vor allem weil ja auch, wie gesagt, das Design passt, Display passt, ja, du hast da ja auch keine Standard 4K mit dem Ding, ja.
6K.
Genau, das ist ein 6K-Display, also passt das ja auch wieder, es relativiert sich vom Preis her dann auch schon wieder etwas. Ja.
Ja, sollte und ich halt meine, kommen. Ja. Ich meine, Apple verbaut ja auch LG-Displays, von daher ist es ja alles okay. Ne? Oder Panels. Panels und Displays ist ja letztendlich mehr oder weniger das Gleiche. Gut. Schauen wir mal. In der letzten Folge haben wir noch über Preisspekulationen gesprochen und da waren wir beide uns nicht so ganz einig, ne, über die Preise. Ich glaube, du hast gesagt,
um was geht's?
Das faltbare iPhone, was eventuell dann ja irgendwann mal kommen soll. Aber mittlerweile hört man ja so viel Gerüchte aus so viel verschiedenen Kanälen heraus, dass da schon, glaube ich, sich was materialisieren wird in der nächsten Zeit. Spätestens, denke ich, 2026 wird da was kommen. Aber der Analyst von der Barclays Bank, von der britischen Barclays Bank, der Tim Long, der hat jetzt ein Preisstatement rausgehauen und er geht davon aus, dass der Startpreis bei 2300 US-Dollar liegen wird. Der Startpreis, wohl bemerkt, respektive wird das logischerweise noch die kleinste Speicherausstattung sein. Und Ming-Chi Kuo hat ja schon vor ein paar Monaten gesagt, dass die Preise zwischen 2000 und 2500 US-Dollar liegen werden, auch in der Startkonfiguration. Und fairerweise muss man auch dazu sagen, dass Tim Long bei Preisprognosen und Preisvorhersagen immer sehr, sehr gut war in der Vergangenheit. Deswegen glaube ich schon, dass diese 2300 US-Dollar relativ realistisch sind. Weil du meintest ja, 2000 soll das Ding kosten. Glaube ich, das war deine Prognose. Und ich sagte ja so 2,5. Ne? Das war so meine Prognose. Aber gut, schauen wir mal, was da kommt. Viel interessanter ist es ja jetzt, dass Mr. Jeff Poo sich nochmal gemeldet hat. Der hat erst
Informationen. Darf ich gerade nochmal? Weil ich habe ja gerade nochmal geguckt, was das Z Fold 6 in US-Dollar kostet.
Ja.
Die 256 GB kosten US-Dollar UVP 1899. Deswegen hätte ich, also okay, die 2000 waren jetzt vielleicht da, es ist halt wieder die Frage.
Ist wieder Apple Tax, wie man so schön sagt. Das hast du eben gerade beim Display auch gesagt.
Ja, 1899, alle 100 Dollar ist ein bisschen wenig. Also würden wir wahrscheinlich schon bei 2,1, 2,2, ja, eventuell 2,3 liegen. Das könnte dann wieder hinkommen mit Dollars. Es ist halt die Frage, bei wie viel Gigabyte würde halt Apple anfangen?
Ich denke bei 256, wie es ja auch gerade im...
Ja, dann könnten vielleicht 2,3 doch realistisch sein und dann bin ich definitiv raus.
Ich bin bei der ersten...
Never ever bezahlen.
Ich bin bei der ersten Generation wahrscheinlich zu 100% raus, weil ich dem Braten mit der Scharniertechnik noch nicht 100%ig traue.
Nee, also ich hätte da schon Vertrauen zu Apple, dass sie da was bringen, was definitiv nicht diese Z Fold 1
Problematik
haben wird. Aber bei dem Preis bin ich definitiv raus. Wenn man aber mal guckt, ja, dass der empfohlene VK in Deutschland bei 2119 Euro liegt.
Vom Samsung meinst du jetzt, ja.
Vom Z Fold 6. Und der Samsung VK bei 1700 liegt, also 1699. Das ist kein Angebot von einem Third-Party-Reseller. Das ist Samsung selbst, verkauft das Ding für 1699.
Ja, Samsung.
Und da würde ich sagen, wären die 2000 Euro jetzt eigentlich nicht weit weg.
Ja.
Apple macht natürlich solche Spiele wie Samsung nicht. Wenn Apple sagt, unser UVP ist 2,3, dann verkaufen sie das Ding für 2,3. Ja. Da wirst du auch ein halbes Jahr später keine 19 da stehen haben. Ja.
Nee, nicht im Premium-Segment, auf keinen Fall.
Genau. Und wenn wir uns jetzt mal an dem UVP von Samsung orientieren, der bei 2119 liegt, kämen auch 2300 Euro oder 2,5, ja, wir sind ja im Euro-Bereich unterwegs, ja, gerade im Vergleich zu den 2,3 Dollar kämen 2,5 vielleicht hin, aber da bin ich raus.
Ja, das
ever würde ich so viel für ein Smartphone
dafür haben. Kriegt man ein no MacBook. Way. Dafür kriegt man ein anständiges MacBook.
Noch nicht mal den Vergleich jetzt zum MacBook, weil selbst für die aktuellen iPhone-Preise kriegst du auch schon ein MacBook Air.
Auf jeden Fall.
Ja, also von daher die Vergleiche mal außen vor. Aber ich würde keine 2,5 für ein Smartphone bezahlen. Sorry. Nein.
Also meine persönliche Schmerzgrenze, die ich bisher auch nicht überschritten habe, Gott sei Dank, ist 1500 Euro. Das ist dann schon meine extreme Schmerzgrenze. Und
also wie gesagt, und wenn das Ding auch wenn es knapp wäre, unter 2 liegen würde, mein Gott, je nachdem, wie ich gerade im Update-Zyklus drin bin, und da hatte ich auch gesagt, ich bin ja aktuell mit dem 13 unterwegs.
Ja,
wenn jetzt diesen September ein Foldable kommen würde unter 2000 Euro, ich habe ja jetzt seit dem 13er ein bisschen gespart, okay, ich habe jetzt nicht 1:1 die Kohle da, weil ich bin ja dann auch mal an diese Reserve in Anführungszeichen herangegangen für was anderes, weil ich die Kohle ja, wie gesagt, gespart habe und habe dann was anderes oder habe sie anders ausgegeben. Aber ich habe mein iPhone-Budget auf der Seite liegen und wäre durchaus bereit. Klar würde es wehtun, 2000 für ein iPhone jetzt auszugeben, aber wie gesagt, da halt wieder das, ja nicht außergewöhnlich, aber da halt wieder das Ding halt foldable, bin ich bereit, nochmal ein Plus zu bezahlen. Klar würde es wehtun, aber ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit nicht geupgradet, ja, wäre dann wieder, das kann man sich dann wieder quasi, wie sagst du so schön, immer schön rechnen.
Oh, da bin ich Meister drin im Schönrechnen.
Ja, aber 2,5? Nee, ja. No way. Das kann Nein. ich, das sehe ich gar nicht ein, mir auch nur an, irgendwie schön rechnen zu wollen. Und selbst wenn du sagst, es hat aber 512 Gigabyte. Nö. Nicht für 2.500 Euro. Sorry.
Nein. Also das kann ich mir dann, das kann ich mir dann auch nicht mehr schön rechnen und ich kann es auch nicht mehr verargumentieren.
Nein. Alle nicht für ein Smartphone.
Ja. Also
nicht, wie gesagt, wäre das jetzt ein MacBook?
Ja, gut.
Mit dem ich so viel mehr machen kann als mit meinem Smartphone. Und wie gesagt, das käme dann als, okay, es ist ja eh ein Foldable, aber das käme halt mit neuen technischen Innovationen, die halt in anderen Geräten jetzt nicht, von Apple nicht zu kriegen sind. Oder sagen wir mal iPad. Ein Foldable iPad. Mit dem ich mehr machen kann als mit dem iPhone, auch nicht unbedingt, ja. Aber vielleicht schöner machen kann, aber das, die Problematik da auch wieder, ja, es ist halt kein, so viel Geld und es ist kein macOS.
Naja, klar.
Da würde ich mir auch schon wieder schwer tun, aber das, wie gesagt, da hat, das ist wenigstens noch ein, für ein iPhone.
Auch, ich weiß ja auch schon wieder, was für Argumentationen kommen aus der Hörerschaft oder von gewissen, generell jetzt nicht nur aus unserer Hörerschaft, weil das hört man ja immer wieder, wenn man sich das nicht mehr verargumentieren kann, so teure Smartphones zu kaufen, dann kommt ja immer die Argumentation, ja, aber das ist der Computer, den du den ganzen Tag bei dir hast und wahrscheinlich am meisten nutzt, aber dazu brauche ich kein Foldable. Ich persönlich, das kann ich auch mit einem normalen Smartphone abhandeln, das Ganze. Und irgendwo ist ja dann auch mal gut. Irgendwo muss man sich auch mal eine Preisgrenze ziehen. Und die ist bei mir generell, egal ob es jetzt ein faltbares oder ein normales Smartphone ist, ich weiß, dass man bei faltbaren wahrscheinlich die Grenze nach oben setzen müsste, aber generell sind 1500 Euro meine Schmerzgrenze.
Ja, aber doch nicht so viel. Ja. Aber doch nicht so viel nach oben. Ich bin bereit für Innovationen. Andere Hersteller haben aber schon viel länger Smart. Ja, klar haben die Foldables, aber Apple, ja, da sind wir halt wieder bei der Sache mit dem Ökosystem.
Also, genau.
Beziehungsweise mit der, ich sag mal in Anführungszeichen, Monopolstellung, du kriegst iPhones nur von Apple.
Faltbare Phones meinst du? Ja, und iPhones logischerweise auch. iPhones, genau.
iOS, du hast halt nicht das Problem, aber es ist halt Tatsache, dass Apple die einzigen sind, die iPhones bauen. Und iPhones ist ja nicht nur die Hardware, sondern
logischerweise auch das Betriebssystem.
Immer, wir sagen das ja immer, Apple, Hardware, Software, bla bla bla. Und du kannst ja dann iPhone nur von Apple kaufen. Und da bin ich schon bereit, dann, wie gesagt, in dem Fall auch ein paar Euro mehr zu bezahlen, aber nicht so viel mehr.
Ja. Und sorry. Wenn mich das Thema.
Nee, sorry.
Ja. Und wenn mich persönlich das Thema faltbare Smartphones so reizen würde, das Konzept, dann wäre ich schon längst bei Android. Weil ich wiederhole mich, ich bin in der Apple-Bubble nicht wegen dem iPhone, sondern wegen dem Mac. Ich kann auch das iPhone relativ einfach verzichten, aber ich kann auf den Mac nicht verzichten. Also von daher, wenn mich das Konzept faltbare Smartphones so brennend interessieren würde, dann hätte ich mir wahrscheinlich schon irgend so ein Samsung oder ein, was weiß ich, you name it, Konkurrenzprodukt gekauft und hätte mich damit beschäftigt. Ne?
Das Ding, was du da wieder hast, ist halt die Foldable Smartphones, die jetzt gerade die letzten Monate vorgestellt wurden, halt mit hier der limitierende Faktor ist mittlerweile der USB-Stecker und bla bla bla.
Ja, ja.
Die gibt's, glaube ich, offiziell nicht auf dem deutschen Markt. Beziehungsweise andere interessante Geräte gibt's halt nicht offiziell auf dem deutschen Markt. Ich will mir da nicht unbedingt irgendwelche Importgeräte kaufen, wo ich nicht weiß, wie es mit dem Support dann wieder aussieht.
Gerade bei sowas teuren,
wenn
es so teuer ist, genau.
Das ist halt die Problematik, dann bleiben nur eine Handvoll, was heißt noch nicht mal eine Handvoll, ja, da bleibt nur ein paar Geräte über, unter anderem halt Samsung.
Ja.
Und wenn ich dann gucke, dass ich da Minimum 1700 Euro für ein Z Fold 6 aktuell bezahlen muss und ich nicht, wie gesagt, und das ist ja ein Gimmick aktuell. Deswegen ist die Frage, was würde halt Apple aus dem Formfaktor halt machen? Oder wie würde es da das aussehen? Ja, wie würden halt die Softwareentwickler da aufspringen? Welche Möglichkeiten würdest du oder Lösungen und Anwendungen würdest du sehen, die du halt so nicht unbedingt auf Android siehst? Ja, außer die kommen halt von Samsung direkt oder von dem Hardwarehersteller mit den Anpassungen auch für das OS. Da verspreche ich mir halt einfach mehr von Apple mit iOS und mit den Entwicklern, die sie halt haben, ja, auf der Plattform. Und wenn ich dann sehe, dass ich ein 16 Pro Max, dass das bei 14,50 anfängt, also Euro, Originalverkaufspreis jetzt bei Apple, also
ja, klar.
Irgendwelche Angebote jetzt außerhalb oder von anderen Verkäufern. Und dann, mein Gott, da würde ich wahrscheinlich eher noch zu einem Pro Max greifen oder zu einem Pro, ja, was ja schon bei 1200 anfängt. Dann, wie gesagt, also ich muss ja dann zu Android wechseln. Das würde ich wahrscheinlich so nicht machen, ja, und würde dann eher beim iPhone bleiben. Ja. Und dann das Geld gerne noch mitnehmen, was ich spare dabei.
So ist es.
Also das, wie du schon gesagt hast, das Foldable alleine würde mir jetzt nicht unbedingt oder würde mich jetzt nicht dazu bringen, zu Android zu wechseln. Zumindest mal nicht, was das Z Fold betrifft. Bei dem Flip oder so, was ja auch wesentlich günstiger zu haben ist. Nochmal eine andere Sache, aber das wäre dann wieder Spielerei. Und dafür dann wieder so viel Geld auszugeben, sehe ich jetzt eigentlich nicht ein. Weil wenn Foldable, würden wir bei Apple ja wahrscheinlich eher sowas wie das Fold sehen, denke ich mal, als das Flip.
Das ist ja auch die Spekulation, die derzeit rumgeht. Also ja. In einer klassischen Buchform, sage ich jetzt mal. Genau. Das ist ja die Gerüchteküche derzeit. Ja.
Da den Umstieg auf Android für das viele Geld, nee.
Dazu müsste mir, wie ich es gerade gesagt habe, die faltbare Geschichte so viel Benefits geben, dass sich das lohnt, die Plattform zu verlassen.
Ja,
tut es aber nicht.
Sorry, die ich aber auf Android nicht sehe.
Ja,
klar. Samsung hat da ein paar ganz coole Sachen
im
Programm. Mit Anpassungen auch, ja. Ja, aber was ich bis jetzt gesehen habe, gerade an Third-Party-Support oder vernünftigen, guten Third-Party-Support für den Screen, da tue ich mir sehr schwer damit, um da einen Umstieg auf Android halt zu rechtfertigen.
So ist es, so sehe ich das auch. Na gut, jetzt lass uns aber nochmal zu den Gerüchten kommen rund um das Thema faltbare Geräte von Apple, weil ich sage absichtlich Geräte, weil es gibt derzeit wieder zwei heiße Gerüchte. Jeff Pugh hat sich dazu geäußert und er hat gesagt, dass das Gerät in der Prototypenphase ist. Oder dass es in der ersten Prototypenphase ist. Na gut, das hat jetzt nicht viel zu sagen, weil wir wissen ja auch, die Prototypenphase beginnt recht früh. Und das hat jetzt nicht unbedingt hundertprozentig zu bedeuten, dass es auch wirklich 2026 kommt. Viele spekulieren, dass das faltbare Gerät Ende 2026 kommen soll. Aber das hat nichts zu sagen. Interessant ist, dass jetzt wieder ein Comeback von Touch-ID spekuliert wird und das Face-ID wegfallen soll bei den Geräten. Okay.
Die Frage ist nur, warum? Ja.
Die Frage ist, warum, ja.
Wir haben Face-ID mittlerweile im iPad, also von daher.
Genau. Und Jeff hat sich auch dazu geäußert, wie dick das Ganze im geöffneten Zustand sein soll. Geöffnet soll es 4,5 mm dick oder dünn sein. Geschlossen sollen es dann 9,5 mm sein. Angaben zum Camera Bump gab es jetzt nicht. Das ist ja für mich immer ganz wichtig, wie man mittlerweile hier raushören kann. Ja, das sind die groben Gerüchte dazu. Das Gehäuse soll aus Titan sein. Das Scharnier soll aus Titan und Edelstahl sein, also ein Materialmix. Und mittlerweile gibt es auch nochmal eine Ergänzung dazu. Liquid Metal soll als Schlüsselwerkstoff herhalten sozusagen. Und das ist ganz interessant, weil Apple hat ja schon jahrelang mit dem Unternehmen, was dieses Liquid Metal entwickelt hat, eine Lizenzvereinbarung. Seit 2010 sicherte sich Apple immer wieder die Lizenzen und hat das immer wieder erneuert. Und angefangen hat es, glaube ich, mit dem SimTool-Werkzeug, was dann irgendwann mal aus Liquid Metal gefertigt worden ist. Und es hat sich dann immer wieder punktuell blicken lassen in den Apple-Produkten, das Ganze. Und jetzt soll es quasi ein Schlüsselwerkstoff, wie man so schön sagt, im Scharnier von dem iPhone oder von dem faltbaren iPhone sein. Bin ich gespannt. Und dann gab es nochmal neue Gerüchte zum faltbaren, 7,8 Zoll soll es groß sein, wenn es aufgeklappt ist, das faltbare iPhone. Das sind die Zollangaben. Gut. Und dann gibt es ein neues Gerücht zu dem Hybridgerät aus iPad und MacBook. Das soll dann 18,8 Zoll im aufgeklappten Zustand sein. Das sind die Zollgrößen, die auch in der Vergangenheit immer wieder im Umlauf waren. Soll aber wohl eher mit macOS laufen als mit iPadOS. Das war wohl.
Da tue ich mir allein schon bei der Bezeichnung schwer. Faltbares MacBook, iPad-Hybrid mit macOS. Sorry, das ist ein MacBook, ja, mit einem wahrscheinlich nur Display und Touch-Tastatur, was halt, da sehe ich nach wie vor ein Problem mit.
Ja.
Alleine was die Tastatur betrifft. Weil du hast einen MacBook-Formfaktor, wo du dann mit macOS und einer Touch-Tastatur arbeiten sollst, exklusiv. Nee. Sehe ich schwierig, ja.
Könnte natürlich auch so sein, dass sie vielleicht so ein ähnliches Konzept verfolgen, wie es, glaube ich, Asus gemacht hat, wo man dann eine Tastatur, also eine physische Tastatur auf das untere Displayteil auflegt.
Das will ich nicht von Apple sehen.
Gut.
Nein. Also wir haben da ja schon Studien gesehen und hatten ja auch schon diese Technik gesehen, wo du auf der Glasoberfläche
Feedback bekommst in Form von Erhöhungen und was heraussticht, ja, sozusagen.
Genau, ja, ja. Was du elektromagnetisch da ja dann machen kannst, dass du da quasi dass du da quasi deine Gefühle, deine kannst. Tasten halt hast, ja, auf dieser Glasoberfläche.
Ja.
Und okay, das wäre nochmal so ein Ding, aber eine Tastatur, die du aufsetzt, sorry, nee, das will ich von Apple nicht sehen. Ja. Da erwarte ich ganz andere Sachen. Alleine schon, wie gesagt, das als iPad-Hybrid zu bezeichnen, aber dann macOS,
ja,
wo bleibt da das iPad? Sollst du iPad Programme da noch drauf laufen lassen können? Oder
ist es
nur, weil du dann Touch hast?
Es sind ja wieder auch Gerüchte aufgeflammt bezüglich eines macOS oder eines touchfähigen macOSes quasi, weil ja jetzt ja alles umgebaut werden soll, radikal. Und das kam jetzt ja auch wieder hoch.
Das waren die Gerüchte dann zu dem neuen macOS. Ja. Die Frage war ja auch da, es müsste definitiv touchfreudiger werden, weil aktuell ist es das halt nicht. Deswegen ist ja auch bis jetzt die Argumentation gewesen, keine Touchscreens in MacBooks.
Ja.
Für was sollte das gut sein? Mit der aktuellen Oberfläche, die wir haben, macht das keinen Sinn.
Ja.
Und mit einem Stift da ran zu gehen, macht auch keinen Sinn.
Ja.
Ja. Beim iPad-Stift, gerade für grafische Anwendungen, okay. Mhm. Alles darüber hinaus sollte man einen Stift nicht voraussetzen. Das macht keinen. Das ist ja auch mit der Grund beim oder mit einer der Sachen beim ersten iPhone gewesen, wenn wir uns da an die Präsentation zurückerinnern, mit Steve Jobs auf der Bühne.
Ja.
Stylus, ja, wie gesagt, wir haben einen Finger, ja, der beste Stylus. Ja, den hast du immer dabei und bla bla bla.
Ja.
Und ich bin danach für noch der Meinung, ja, ein Stift sollte keine Voraussetzung sein zur Bedienung einer Touch. Orientierten.
Nein, ein Add-on für spezielle Anwendungen, ja. Wie du es gerade gesagt hast, ja.
Ja. Und nach wie vor, oder beziehungsweise ich denke, Apple hat den Zeitpunkt verschlafen, beziehungsweise sah darin nicht ihren Weg. Eine Sache wäre die Möglichkeit gewesen für ein MacBook-iPad-Hybrid, und da haben wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder drüber gesprochen, warum das Display nicht abnehmbar machen, und in dem Moment, wo du es abnimmst, ist es ein iPad.
Ja.
Die Technik ist nicht das Hindernis was du hast. Du hättest in der Display-Technik, wenn du mal guckst, wie groß ist heute eine Platine im iPad, wäre das kein Grund, das nicht in ein Display noch zu integrieren und das abnehmbar zu machen. Und wenn du, wie gesagt, wenn du da so ein Hybrid machen willst, mach es doch. Ja, du hast das Display auf der Tastatur quasi draufstecken, macOS. Du ziehst das Display ab, iOS. Wäre ich auch bereit gewesen, einen entsprechenden Aufpreis zu bezahlen für so eine Lösung. Oder für so ein Angebot. Apple hat es nicht gemacht. Mhm. Aus gutem Grund gehe ich mal davon aus. Aber das wäre noch so eine Möglichkeit gewesen für einen Hybrid, der meiner Meinung nach vor ein paar Jahren Sinn gemacht hätte.
Ja, ich meine, wir wissen ja, glaube ich, alle, warum Apple das nicht gemacht hat. Sie wollen halt parallel iPads und MacBooks verkaufen und nicht irgendwie Hybrid-Geräte.
Ja, aber da denke ich immer noch an Steve Jobs, der gesagt hat, alle, wenn wir uns die Verkäufe irgendwie wegnehmen wollen, dann machen wir es doch besser selbst.
Ja, ja.
Deswegen, also vor ein paar Jahren hätte das durchaus, denke ich mal, Sinn gemacht. Mittlerweile, denke ich mal, ist der Zug abgefahren. Von daher, okay, ist gestorben das Thema. Ein MacBook mit nur einer Glas-Tastatur sehe ich auch sehr schwierig. Gerade wenn es in den Pro-Bereich geht, sehe ich das ganz, ganz schwierig. Da haben wir wieder die Problematik, und zwar noch in extremerem Umfang mit der Touchbar. Ich denke nicht, dass das bei Pro-Anwendern gern gesehen wäre, ein MacBook ohne Tastatur. Wenn du sagst, du kannst das komplette Ding nur als Display benutzen, und wenn du per Bluetooth eine Tastatur und eine Maus anschließt, hast du da deinen kompletten macOS-Rechner. Mhm. Nochmal ein anderer Fall.
Das geht ja bei dem besagten Asus-Gerät, was ich gerade angeführt habe. Da geht das ja.
Das wäre vielleicht nochmal so ein Ding. Mhm. Also wie gesagt, Aufstecktastatur, so, dass dein Argument ist, du hast dein MacBook dabei zusammengeklappt, du klappst es auf, hast dann mobil, in Anführungszeichen, ja, weil du musst es ja auch wieder hinstellen, ja, da fehlt ja wieder dein Kickstand, integrierte Kickstands wird mir, glaube ich, schon Apple auch nicht sehen, also welche Lösung hast du dann da, dass du dann sagst, okay, dann hast du halt deine, keine Ahnung, was haben wir jetzt gesagt, 18 Zoll, 19 Zoll?
18,8 Zoll ist jetzt das Gerücht.
Ja, hast du dein 19 Zoll Display, was ja im Prinzip das größte MacBook wäre, vom Display her. Mhm. Du musst halt deine Tastatur noch mitbringen. Würde mir jetzt auch schon wieder alle gegen den MacBook-Gedanken eigentlich sprechen, dass ich zu meinem MacBook noch mal eine Tastatur mitnehmen müsste, um das benutzen zu können. Aber so ein faltbares Display, 90 oder 19 Zoll, ist natürlich schon reizbar.
Ja, ja, klar.
Sehe ich trotzdem schwierig. Wäre nicht so das, was ich mir, also für mich würde ich da jetzt nicht unbedingt den Nutzen sehen, um mir das als MacBook jetzt kaufen zu wollen.
Ja, es ist nicht so einfach. Apple tut sich mit solchen Innovationen immer schwer, sage ich jetzt mal.
Also es sind ja nur Gerüchte. Wir reden hier über Sachen, die wahrscheinlich so nie kommen werden.
Aber diese Gerüchte tauchen ja immer und immer wieder auf. Ne?
Ja, klar. Wir haben ja auch Fantasie. Über Wünsche, ja, die wir gerne, oder über Geräte, die wir uns vorstellen können. Genauso würde ich da, und das sagen wir auch regelmäßig, nicht abstreiten wollen, dass irgendwo bei Apple in der Schublade sowas rumliegt.
Ja, klar.
Dass sie daran entwickelt haben.
Und, davon gehe ich aus.
Und erproben, inwieweit wäre das eventuell etwas, was wir in den Markt bringen wollen, oder ist da der Markt überhaupt dafür da? Und ich erwarte von Apple, dass sie da entsprechend Prototypen auch entwickeln und Ideen haben und die auch nach, den Ideen halt auch nachgehen. Und wenn sie dann sagen, okay, das ist dann doch nichts, okay, dann machen wir es halt nicht. Und wie gesagt, ich denke, das wäre eher was, wo sie sagen würden, nee, das, also aktuell sehen wir da jetzt kein Markt. Würde ich jetzt davon ausgehen. Das überlassen wir mal hier allen Microsoft oder allen Windows OEMs. Überlassen wir den Bereich gerne, ja, weil Ich sehe da jetzt auch, also wie gesagt, ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt einen Markt drin für ein 18 Zoll, alle aufgeklappt, für ein 18 Zoll MacBook, Reif. Oder, ja, doch, ist ja nur Display. Ja, 18. Sehe ich jetzt nicht unbedingt so den Anwendungsfall.
Ja. Das ist alles nicht so einfach. Wir werden sehen, was Apple zaubern wird oder was Apple nicht zaubern wird, keine Ahnung.
Also wir werden es nicht sehen, wenn es Apple nicht macht.
Dann werden wir gar nichts sehen, ja, richtig, das ist korrekt.
Dann werden wir es nicht sehen, ja.
Das ist richtig. Ja. Aber irgendwas basteln sie da. Wir werden, ja, sonst kämen ja nicht so viel Gerüchte aus so vielen Kanälen. Da muss schon irgendwas dran sein. Und wie sich das materialisieren wird, ob es halt wirklich ein iPad-Hybrid wird oder ob es nur dieses faltbare iPhone wird.
Okay, wir haben Gerüchte über größere iPads ja schon gehört.
Ja, ja, klar.
Und das würde für mich nach wie vor im Foldable-Bereich durchaus Sinn machen. Mhm. Nur habe ich da wieder das Problem, klar, ein größeres iPad ist nice, nur da, für das Geld, was kriege ich da wieder im MacBook Pro-Bereich? Ja, das ist halt wieder die Thematik, wo ich dann auch ein macOS habe. Klar kannst du dann sagen, okay, ihr sagt immer, ihr wollt macOS auf dem iPad haben. In dem Fall hättest du halt dann ein faltbares iPad mit macOS. Das ist doch das, was ihr haben wollt. Nur ist der Pro bereit, macOS in so einem Gerät halt zu nutzen? Hm. Oder würde der Pro für seine Anwendung so ein Gerät kaufen? So. Hm.
Das ist die Frage, die sich stellt und wie sich das dann natürlich auch hundertprozentig zeigen wird, das Gerät. Im Moment wissen wir nur angeblich 18,8 Zoll, eventuell macOS, ja, und ob es dann auch wirklich mit macOS läuft oder nicht, der mit iPadOS etc., das wissen wir alles nicht. Wie sich dann letztendlich auch dieses komplette umstrukturierte iOS, macOS zeigen wird, weil das da hängt ja auch viel von ab.
Ja, vor allem sind wir jetzt in der Zeit angekommen, die Apple eigentlich immer dementiert hat. Mhm. Weil sie haben ja gesagt, iOS und macOS würden halt in Zukunft separat bleiben. Kommen wir jetzt doch in die Timeline, wo beides zusammenwächst und wir ein Unified-System kriegen? Oder wird macOS vom Design her vielleicht nur touchfreundlicher, um dann halt Touchscreens auch in MacBook Pro, in die MacBooks oder dann wahrscheinlich eher in die Pro-Ecke zu bringen. Oder wird es in Zukunft ein wirklich Touch oder nur Screen MacBook geben, wie jetzt zum Beispiel diese Gerüchte? Mhm.
Ich habe ja schon immer gesagt, das habe ich schon vor zig Jahren gesagt, mittelfristig wird es nicht zusammenlaufen, das Ganze. Aber langfristig wird iPadOS und macOS fusionieren und es wird ein Produkt werden. Das war ja meine Langfristprognose. Und im Moment sieht es so ein bisschen danach aus, dass das kommen wird.
Nicht unbedingt, dass es kommen wird, aber dass wir den nächsten Schritt gehen, in dem macOS von der UI her wahrscheinlich touchfreundlich oder touchfreundlicher werden wird. Mhm. Inwieweit wir dann wirklich Touchscreens in MacBook Pros zum Beispiel sehen werden, eine ganz andere Frage. Oder aber wirklich ein iPad mit dieser Version dann von macOS. Mhm. Da sind wir, denke ich mal, noch einen Schritt davon entfernt. Aber so wie die Gerüchte momentan liegen, wird macOS von der UI her zumindest mal so sein, dass es zumindest mal touchfreundlicher aussieht. Ob wir dann einen Touchscreen kriegen werden, wage ich ja nach wie vor zu bezweifeln. Mhm. Aber das könnten so die Schritte dahin sein, ja.
Davon ist auszugehen, ja. Naja, wir werden sehen.
Und dann kommen, hörst du natürlich auch genau wieder diejenigen, die sagen, Steve Jobs rotiert wie blöd im Grab.
Ja, ich neige ja auch dazu, das ab und zu mal zu sagen, aber ich glaube, da müssen wir uns von trennen. Das ist nun mal Geschichte. Und selbst wenn jetzt Steve Jobs noch leben würde, der wäre ja jetzt auch schon 70 und ich glaube, er wäre jetzt auch nicht mehr im Unternehmen, ist meine Meinung.
Das weiß ich jetzt so nicht. Das wäre natürlich immer stark abhängig davon, wie es ihm gesundheitlich ginge. Und wir wissen ja, wie krank er war.
Ja.
Aber hätte er da wirklich den Sprung vielleicht geschafft, die Krankheit zu überwinden, Ja, wobei, ja, Aussichten waren ja wirklich scheiße, ja. Aber hätte, oder wäre er heute noch da, wäre halt die Frage, wenn es gesundheitlich ginge, wäre er wahrscheinlich zumindest mal als Berater noch tätig. Mhm. Nicht unbedingt jetzt als CEO, aber wahrscheinlich als Berater irgendwo noch tätig für Apple und würde sich da auch entsprechend mit einbringen. Aber auch da, Steve Jobs hat auch mal daneben gelegen.
Ja.
Und war anpassungsfähig, wenn sich ein Markt entwickelt. Wäre er der Letzte, der irgendwo an alten Ideen oder so festhängen würde, sondern der würde da auch entsprechend die Schritte gehen. Natürlich nach seiner Idee und so, wie er es umgesetzt haben will. Aber der würde sich da durchaus anpassen. Ja. Also von daher würde er da nicht stur irgendwo an seiner ursprünglichen Vision festhalten, sondern da ist er ja auch durchaus anpassungsfähig gewesen ja, in der Vergangenheit. Von daher ist es schlecht zu sagen, wie heute das unter Steve Jobs aussehen würde. Wahrscheinlich nicht ganz so wie heute, aber nicht viel anders, würde ich mal drauf tippen.
Ja, schwierig, weil Tim Cook und Steve Jobs, die sind so unterschiedlich und die haben so unterschiedliche Ansätze, das kann man ganz, ganz schwer einschätzen. Tim Cook ist extrem gewinnorientiert und das ist, glaube ich, der Fokuspunkt Nummer eins und Steve Jobs kommt doch mehr von der Innovationsschiene her oder ist ja das Ganze mehr innovativer gedacht, das Ganze. Also kann man jetzt so ganz, ganz banal runterbrechen, aber das sind, glaube ich, so die größten Unterschiede oder die größten verschiedenen Ansätze, die da gefahren werden von der ganzen Philosophie her. Ne? Weil die größte Innovation, die unter Tim Cook hier lief, ist nach meiner Meinung die Vision Pro, die wirklich eigenständig unter seiner Rigide oder unter seinem Regie lief.
Ja, gerade bei der Vision Pro, wenn du da alleine nach Marktchance beziehungsweise nach Marktgröße und das, was du damit verdienen kannst, gehst, wäre das ein Produkt eigentlich gewesen, was wir jetzt gar nicht bringen dürfen.
Naja, aber das ist
weil ein Produkt, der Markt ist nach wie vor nicht da.
Was sich entwickeln muss, das ist ein ganz kleines Pflänzchen, was behutsam gepflegt und großgezogen werden muss. Das ist jetzt kein Big Bang Produkt gewesen in dem Sinn. Ja, von der Innovation teilweise schon, aber nicht von der Marktdurchdringung her. Dafür ist es auch viel zu teuer. Ganz klar, das ist kein Massenprodukt. Das muss sich weiterentwickeln. Da muss man Geduld haben bei dem Produkt. Und das ist Apple wahrscheinlich auch bewusst. Ja. Na gut. Lass uns nochmal über ein Patent sprechen, rund um die eventuell nächste Apple-Maus, die nächste Magic-Maus. Und das sieht doch alles relativ vielversprechend aus. Natürlich, wir wissen alle, Patente sind nicht unbedingt oder Patente erfolgen dann nicht unbedingt eins zu eins auch in einem Produkt oder es wird dann nicht eins zu eins umgesetzt. Aber es gibt halt, wie gesagt, so ein paar neue Sachen rund um das Thema Maus. Und man sieht hier eindeutig auf den Patentskizzen und Patentzeichnungen, wir sehen ein rundes Mausdesign. Und die Älteren unter uns, die werden sich erinnern, wir hatten ja schon mal eine runde Maus, die Puck-Maus. Kannst du dich dran erinnern? Und da habe ich auch wieder mich herzhaft amüsiert und habe so ein paar Berichte gelesen von relativ jungen Kollegen, Journalisten, die über die Maus geschrieben haben oder über die Patente geschrieben haben. Das ist ja noch nie da gewesen, eine runde Maus von Apple. Sowas gab es noch nie, also so sinngemäß. Da habe ich nur darüber nachgedacht, entweder musst du etwas besser recherchieren oder schreibst du einen Kram nicht, wenn du dich mit der Materie nicht auskennst. Man kann nicht immer nur von dem Kosmos ausgehen, den man kennt oder wo man in dem Zeitraum, wo man geboren ist oder Apple miterlebt hat, sondern man muss entweder auch mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückblicken oder sich auch mal mit der Historie von Apple beschäftigen oder man muss sich solche Aussagen verkneifen. ist meine Meinung. Das hat mich so ein bisschen aufgeregt. Da habe ich ein bisschen Puls bekommen. Wenn man doch sich Tech-Journalist schimpft, mit Schwerpunkt Apple-Themen, so einen Scheiß zu schreiben. Ja, habe ich recherchiert, wie alt der gute Kollege war. Ja, gut, hat mich dann nicht gewundert. Ja. Gut, es soll, wie gesagt, ein rundes Design bekommen. Eventuell die nächste Maus soll dann rund werden. Und wie gesagt, das hat mich stark an die Puck-Maus erinnert. War allerdings auch ein Produkt, was sehr stark diskutiert worden ist zur damaligen Zeit. Und ich glaube, die war nicht so angesehen, diese Puck-Maus, und hatte nicht so viele Fans. Also ich kann mich daran erinnern, dass das ein kontroverses Produkt gewesen ist. Aber das Ding soll ganz viele Sensoren bekommen, soll ein haptisches Feedback bekommen. Man soll, da sind wir wieder bei der Sensorik, man soll Feedback in der Hand bekommen, wo sich der Mauszeiger gerade befindet. Das haptische Feedback soll dementsprechend auch so sein, dass Sensoren verbaut sind, wo die Maus erkennt, wo sich die Hand gerade auf der Maus befindet. Ein sogenanntes 360-Grad-Scrollen soll dadurch realisiert werden. Was Apple unter 360-Grad-Scrollen versteht, das muss man dann sehen. Es gibt ja auch diese 3D-Mäuse mehr oder weniger, die auch im CAD-Bereich sehr beliebt sind. So könnte ich mir das vorstellen, dass das so eine Art 3D-Maus sein wird oder sein könnte. Also das Ding soll vollgestopft werden mit Sensoren, und dementsprechend soll sich dann durch das Bewegen über bestimmte Schaltflächen auch die Maus Feedback wiedergeben. Das heißt, wenn ich über Schaltflächen hovere, soll sich die Maus anders verhalten. Kann natürlich auch für Menschen mit einer Beeinträchtigung sehr interessant sein, dass man dann nochmal Feedback bekommt von der Maus, wo man sich gerade am Bildschirm befindet oder auf welcher Schaltfläche man sich befindet. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Auch das Thema Gaming wurde hier angesprochen. Wenn man sich zum Beispiel auf einer virtuellen Sandfläche befindet, dass die Maus dann anders reagiert, als wenn man sich auf einer virtuellen Eisfläche befindet. Ich weiß jetzt nicht, ob das Thema Gaming bei Apple überhaupt noch ein Thema ist oder ob das überhaupt noch relevant ist. Wurde aber allerdings in den Patenten oder in den Patentanträgen mit angeführt als Anwendungsbeispiel. Gut, ich bin interessiert an dem Ding. Mal sehen, ob das wirklich auch alles so kommt. Soll ein Feuerwerk von Sensoren sein und von wiedergebenden sensorischen Erlebnissen an den Nutzer sozusagen. Also mal gucken, wie sie die haptischen Erlebnisse dann auch umsetzen werden oder das haptische Feedback dann auch umsetzen werden. Es klingt alles sehr teuer. Klingt nicht günstig. Bist du noch da, Thomas? Hallo? Jetzt ist der Thomas, glaube ich, aus der Leitung geflogen. Das ist jetzt weniger gut.
Sorry. Ich hatte mich stumm gestellt. Weil ich hier mich oder wohin gehustet habe. Ach so. Und habe vergessen, den Mute-Button.
Und ich rede hier.
Ich gebe dir noch Antwort.
Ja gut, nicht, das kam jetzt nur nicht an. Okay.
Kein Wunder, wenn ich stumm gestellt bin.
Ja, ich sagte nur, das klingt jetzt alles sehr teuer, wenn das Ding voller Sensoren steckt.
Ja,
ich habe gesagt,
ja.
Ich meine, irgendwann muss Apple ja auch mal was Neues bringen, maustechnisch.
Ja, aber
das Ding ist jetzt
rund
15
Jahre.
Die
Zeiten sind abgefahren. Das ist ein ergonomischer, außer du würdest da noch entsprechend was auf das Runde noch draufsetzen, ist das ein ergonomischer No-Go.
Ja, ich sagte ja, die Puck-Maus hatte ja auch seine Liebhaber und seine Hasser sozusagen. Mhm. Und ich bin gespannt. Ich habe mich mehr oder weniger eher über die Berichterstattung über das Produkt aufgeregt als über die Patente aufgeregt als ja. über die Maus an sich. Das ist krass. Manchmal finde ich es auch schön, wenn man so ein alter Sack ist und noch gewisse historische Kenntnisse über die Marke hat. Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum Gadget der Woche kommen. Mhm. Und ich habe mir überlegt, das Ganze in zwei Teile aufzuteilen sozusagen, weil ich glaube, dieses Produkt an sich ist ein wenig erklärungsbedürftiger und ich möchte nicht unbedingt die Aufmerksamkeitsspanne unserer Hörerschaft strapazieren und versuche das Ganze in zwei knackige Teile zu unterteilen. Weil dazu kann man doch schon einiges sagen und dazu sollte man noch einiges sagen, weil es doch ein sehr schönes, erklärungsbedürftiges Gadget ist. Und ich glaube, Gadget ist hier so ein bisschen untertrieben, weil das ist schon ein bisschen mehr als ein Gadget. Und ich spreche heute zum zweiten Mal über ein Produkt aus dem Hause RUAG, der kleine, feine High-End-HiFi-Hersteller. Ich habe vor ein paar Monaten schon mal über ein kleines Smart Radio gesprochen, nämlich das RUAG RS1. Das ist ein multifunktionales Smart Radio, DAB Radio, wie man es auch nennen möchte. Und ich möchte nochmal so einen kleinen Rückblick wagen auf meine Erfahrungen mit dem RS1. Und ich würde sagen, dass hat sich in der Zeit, wo ich es nach wie vor noch benutze, zu einem täglichen Begleiter, in Anführungsstrichen, oder Lebensbegleiter gemausert. Wo ich das Gerät getestet habe, habe ich gesagt, okay, das ist ein wunderbares Radio, das klingt auch sehr schön und macht auch das, was es soll, ist hochwertig verarbeitet, tolles Design, tolles Bedienkonzept etc. Und ich habe das sehr, sehr positiv bewertet. Das ist es nach wie vor auch noch, keine Frage, wunderschön. Bloß ich persönlich unterteile bei mir immer Gadgets in drei Kategorien. Die erste Kategorie ist, ich teste es, finde es weniger gut, finde es nicht erwähnenswert, dann bekommt das Produkt auch keinen Platz und auch keine Aufmerksamkeit in unserer Sendung. Wird nicht erwähnt, wird nicht besprochen, geht wieder zurück zum Hersteller. Die zweite Sache ist, ich spreche über ein Produkt, bewerte es positiv und das Gerät oder das Gadget bekommt einen Platz in unserer Sendung. Das ist für beide Seiten optimal. Und die dritte Kategorie ist die für mich die Königsdisziplin. Ich teste ein Produkt, finde es gut und das Gerät bekommt in meinem Alltag, in meinem Leben einen Platz. Optimal begleitet es mich täglich in irgendeiner Form. Und das RS1 Smart Radio ist ein täglicher Begleiter geworden. Morgens in der Küche meine, wie man so schön sagt, meine Tages- oder meine Morgenroutine beginnt mit dem Radio und ich konsumiere da Nachrichten etc. Und ich habe gemerkt, dass das Leben einfach zu kurz ist, um Audioinhalte auf schlechten Endgeräten zu konsumieren. Also das ist ein Produkt, was sich bei mir als Essential Gadget gemausert hat, wie man so schön sagt, und es in meine Liste der Essential Gadgets geschafft hat. Und die ist relativ klein, diese Liste. Also da kommen nicht viele Geräte hinein und nicht viele Produkte hinein. Also es ist für mich ein Essential Gadget geworden. Das nur mal so als Randnotiz zu dem RS1 Smart Radio. Und aufgrund dessen, dass ich von der Marke RUAG und speziell auch von der Klangqualität, von der Verarbeitung so überzeugt bin und dieses Gerät nicht mehr hergeben möchte, habe ich auch gesagt, okay, wo mich RUAG gefragt hat, ob ich nicht noch mal ein anderes Produkt testen möchte, war ich davon überzeugt und bin davon auch nach wie vor überzeugt, dass das neue Gerät bei mir auch einen Platz finden wird. Und wir gehen jetzt eine ganze Stufe weiter hinauf und gehen jetzt ins Wohnzimmer sozusagen oder da hinein, wo man einen größeren Raum hat, den man etwas mehr beschallen möchte und ein bisschen mehr, ich sage es mal ganz plakativ, ein bisschen mehr Dampf im Kessel haben will. Und wir gehen jetzt in die Kategorie All-in-One-Vollverstärker. Und da hat RUAG was Neues am Start, nämlich das RUAG R610. Ich habe es gerade erwähnt, das ist ein All-in-One-Vollverstärker. Und es gibt auch die passenden Regalboxen dazu. Regalboxen ist so ein typischer Begriff. Also zwei Boxen, rechts und links, logischerweise. Und die sind im gleichen Design wie der kleine Vollverstärker. In Anführungsstrichen klein, leistungstechnisch sehr stark und von der physischen Darreichungsform relativ kompakt. Und dieses Set habe ich ja gerade im Einsatz und teste das gerade. Und ich möchte, wie gesagt, das Ganze in zwei Teile aufsplitten. Einmal gehen wir so ein wenig die technischen Daten durch. Das machen wir heute. Und in einer der nächsten Sendungen gehen wir dann durch meine Klangerlebnisse oder durch meine Erfahrungen, die ich mit dem Gerät im Klangbereich oder wie sich das Gerät akustisch dargestellt hat. Und fangen wir mal ganz kurz mit dem Auspackerlebnis an von dem kleinen Vollverstärker. Das ist sehr, sehr, sehr hochwertig verpackt. Man hat eine komplette Verpackung aus Karton, hat das Thema Plastik versucht, so gut wie zu eliminieren, hat man auch zu 95% geschafft, aber aufgrund der Protektion, die man braucht, hat man doch so ein paar Eckpunkte, wo man halt mit Kunststoffen arbeiten muss. Das ist auch vollkommen okay, finde ich. Und dann hat man einen wunderschönen Stoffbeutel. Ja, Beutel klingt jetzt ein bisschen negativ. Ich glaube, im hochwertigen Handtaschenbereich sagt man Dustbag dazu, dass nochmal das ganze Gerät mit einem schönen, hochwertigen Stoffbeutel mit einem Seilchen oder einem Zuschnürseilchen versehen ist. Und das spiegelt natürlich auch die Liebe zum Detail wieder. Also das ganze Auspackerlebnis ist doch sehr, 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 sehr hochwertig. Und wenn man sich dann durch die Verpackung durchgearbeitet hat, kommt man zum eigentlichen Gerät. Das Gerät gibt es in zwei Designformen oder ja, einmal hat man einen Walnuss. Dafür habe ich mich entschieden. Es hat so ein bisschen so den Retro-Charme. Erinnert so ein bisschen an ein Audiogerät aus den 70er Jahren. Und man hat einmal die Möglichkeit, das in Schwarz zu bekommen. Aber ich finde dieses Walnuss sehr, sehr schick. Und gerade wenn man sich so ein bisschen mit Design aus den 70er, Anfang der 80er beschäftigt, dann findet man doch hier durchaus ein gewohntes Zuhause bei der Darreichungsform von dem Gerät. Und also die Materialwahl ist sehr hervorragend, auch die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben. Und wir haben dieses bekannte Konzept von dem Rotodial, den habe ich auch bei dem RS1 schon ausgiebig besprochen. Das ist ein sehr intuitives Bedienkonzept, letztendlich auch ein Designelement, was sich auf dem Gerät befindet. Und da kann man halt quasi am Gerät durch die ganzen Einstellungen navigieren und das funktioniert wunderbar. Und auch sehr intuitiv. Erinnert so ein bisschen an die ersten BMW-Modelle, die Autos, die im Umlauf gewesen sind damals. Die haben ja auch so ein Dreh- und Designkonzept eingeführt. Und das erinnert mich ganz stark an das BMW-Design oder Bedienkonzept. Und das ist wohl auch stark angelehnt an diese Art und Weise, das Gerät zu bedienen. Allerdings hat man hier noch eine Fernbedienung dazu, die auch diesen Rotodial verbaut hat. Das ist sehr charmant. Man muss halt nicht immer vorm Gerät stehen. Man kann das auch bequem über die Fernbedienung erledigen. Und man hat halt auch keinen Bedienbruch sozusagen oder keinen Usability-Bruch, weil man kann das Gleiche auch, wie gesagt, mit der Fernbedienung umsetzen. Ich finde gut, dass sich das ganze Bedienkonzept auch bei der Fernbedienung widerspiegelt und dass man da nicht irgendwie einen Bedienbruch drin hat. Das ist sehr schön umgesetzt. So. Wie gesagt, wir haben einen All-in-One-Vollverstärker und All-in-One ist ja Programm sozusagen. Wir haben Spotify Connect an Bord, wir haben Tidal Connect an Bord, wir haben Apple AirPlay 2 an Bord, wir haben Google Cast an Bord. Das sind so die Kernfunktionen, was Streaming technisch unterstützt wird. Wir haben die Möglichkeit, hochauflösende Musikdaten oder Musikdateien zu verarbeiten mit 32 Bit, 384 Kilohertz. Wir haben DAB, DAB Plus. Wir haben einen FM-Tuner an Bord. Wir haben aptX HD Bluetooth. Also das Ding ist auch gleichzeitig noch ein Bluetooth-Empfänger über aptX HD. Wir haben HDMI mit ARC und EARC-Funktionalität. Wir haben Toslink, also ein Digitaleingang mit 24 Bit, 192 Kilohertz. Wir haben UPnP, Medienserver-Kompatibilität. Stichwort, man könnte auch, wenn man ein NAS im Einsatz hat und auf dem NAS befinden sich Mediadateien, also Audiodateien, könnte man das Ganze auch mit einem NAS-System konnektieren oder auch ein anderes Gerät im Netzwerk, was Mediadateien vorliegen hat. Wir haben einen Phono-Eingang, Stichwort Plattenspieler, den man dort anschließen kann. Mein alter Technics-Plattenspieler ist gerade wieder in der Aufbereitungsphase sozusagen und wird gerade von Spezialisten aufbereitet und den werde ich dann an diesen Vollverstärker anschließen. Wir haben, wie gesagt, eine wiederaufladbare Rotodial Bluetooth-Fernbedienung, habe ich eben schon erwähnt. Und wir haben ein hochauflösendes 5 Zoll Farb-TFT-Display auf der Vorderseite. dementsprechend das Display, wo man halt auch sieht, wo man sich gerade im Menü befindet, was gerade für einen Titel läuft etc. pp., also auch eine Statusanzeige, wo sich alle wichtigen Informationen wiederbefinden und wo sich natürlich auch das Bedienkonzept oder das Menü, das Bedienmenü wiederfindet und widerspiegelt. Ja, das sind so die groben Eckdaten von dem Gerät. Und ja, mehr möchte ich auch in der heutigen Sendung gar nicht sagen. Alles andere machen wir dann im zweiten Teil. Bisher hat mich das Gerät nicht enttäuscht und ich bin, so viel kann ich vorwegnehmen, ich bin schwer begeistert. Ja, sehr, sehr, sehr schick. Man kann natürlich auch im gleichen Design noch einen CD-Player dazu erwerben, wenn man das möchte. Das ist mir sofort aufgefallen, wenn man auf die Seite geht. Da gibt es im gleichen Design auch noch einen schönen CD-Player. Sieht auch schick aus und es gibt durchaus noch Enthusiasten, die mit CDs unterwegs sind oder die ihre alten CD-Sammlungen hören möchten. Und die sind natürlich mit so einem Add-on auch gut bedient, sage ich jetzt mal. Und gerade es ist alles sehr, sehr kompakt und die Designsprache ist schon sehr, sehr schick. Wirklich, ich bin begeistert. Ich glaube, das könnte auch ein weiteres Essential Gadget bei mir werden.
Okay.
Ja, das Leben ist zu kurz, um Audioinhalte auf schlechten Endgeräten zu konsumieren. Und ich muss ja zugeben, ich bin ja versonost sozusagen. Das heißt, ich habe ja überall Sonos-Geräte stehen, in jeder Räumlichkeit mehr oder weniger. Bloß, wenn man sich, ich sag mal, wenn man einen Sonos Play 5 mit dem R610 vergleicht, so rein subjektiv, dann hört sich das Sonos Play 5 System an wie ein Sack nasser Schrauben. Das muss man mal so sagen. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Wirklich Welten. Und ich war immer der Meinung, dass Sonos für den Hausgebrauch okay ist, aber ich wurde hier eines Besseren belehrt. Sonos hat natürlich einen Vorteil, es ist ein Multiroom-System und das ist halt auch die Stärke, die Sonos halt hier ausspielt, muss ich ganz klar sagen. Aber akustisch gesehen klingt Sonos wie ein Sack nasser Schrauben im direkten Vergleich mit dem All-in-One-System von Ruag, wenn man natürlich auch vernünftige Boxen angeschlossen hat. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung, ganz klar. Ja, und ja, dazu kommen wir aber dann in der zweiten Ausgabe von dem Review. Genau.
Okay.
Das dazu. Dann haben wir das Gadget doch für heute auch abgearbeitet. Für heute. Und wenn es aus der Hörerschaft Fragen zu dem Produkt gibt, ist jetzt die richtige Gelegenheit, uns eine E-Mail zukommen zu lassen. Und das können wir dann im zweiten Teil hoffentlich auch beantworten. Gut, dann sind wir doch durch mit der heutigen Sendung, würde ich sagen.
Ja.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.